lustig aus.
Liebe Wimaföre, herzlich willkommen zu einem Marathon der ganz besonderen Art. Denn jetzt zur Weihnachtszeit haben wir das Team von und hinter Wiedersehen macht Freude. Es uns,
alle 27 Leute.
Es hat uns eine Aufgabe gemacht, alle 27 oder 8 Harry Potter Filme zu gucken. Das ist logistisch nicht ganz einfach, aber wir kriegen das hin. Wir haben nämlich den Plan, quasi jede zweite Folge dann auch alleine zu machen, damit wir irgendwie nicht andere Leute dazu zwingen, zwei Filme hintereinander gucken zu müssen, weil einer schon ein halbes Jahr dauert. Oh Gott, Geräusche. Heute sind wir nicht zu Hause in unserem Studio. Heute sind wir zu Gast im wunderschönen Cuxhaven, in dem ich, wie ich hier vielleicht heute auch an offizieller Stelle einmal vermelden darf, als die silberne Stimme gelte. Seit gestern Abend, seitdem ich in einer Disco an einem Wettbewerb um die goldene Stimme Cuxhavens Zweiter geworden bin. Das aber nur am Rande. Erstmal natürlich, dieser Podcast muss eröffnet werden mit der Frau an meiner Seite, die diesen Podcast zu dem Podcast mit der Frau an meiner Seite macht. Sie ist charmant, sie sieht gut aus und ohne sie wäre dieses Leben ein trostloser Ort. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hallo Nils.
Hallo Maria.
Falls ich übrigens heute anders klinge als sonst, wir probieren heute mal ein neues Mikrofon aus. Und ich habe gerade festgestellt, dass genau da, wo ich normalerweise natürlicherweise meine Hand hinmachen würde, der Mute-Knopf ist. Deswegen halte ich das jetzt wie eine sehr heiße Tasse Kaffee.
Eigentlich wäre das ja auch so ein Stativ geschraubt, ne? Deswegen haben die da die Knöpfe nicht daran gedacht,
dass das jemand in der Hand hält. Ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass man es in der Hand hält, ja. Aber wir improvisieren jetzt hier gerade.
Ja.
Aber ich habe das gerade gemerkt, weil der Ausschlag auf meiner Spur plötzlich weg war, dass ich an diesen Knopf nicht kommen sollte, weil sonst ist es nämlich so. Und da bin ich wieder.
Okay, sehr schön. Wie angekündigt, wie gerade gesagt, sind wir nicht in Berlin bei uns zu Hause, sondern sind in Cuxhaven. Und zwar sind wir hier nicht irgendwie aus Kux und Dollerei, sondern
nur Platz 2 übrigens.
Wir sind hier heute Abend zu Besuch bei der wundervollen, einzigartigen, großartigen, quasi früher Podcast-Adel, denn sie hat ja mit dir, Maria, schon Podcast-Geschichte geschrieben, als die meisten unserer Hörer gerade Blogs für sich entdeckt haben oder so oder irgendwie Facebook gerade gegründet wurde oder ja. Ich weiß gar nicht, wann ihr angefangen habt, aber
ja.
Sehr früh auf jeden Fall.
Wir haben Yahoo ja noch mit erfunden.
Also ihr habt Podcasts schon gemacht, als Podcasts noch gar nicht so eine Riesensache waren. Damals hieß das, ein Mops kommt in die Küche. Oder um die Ecke, nee, in die Küche, ne?
Er kam in die Küche.
Ein Mops kam in die Küche.
Kennst du nicht das Lied?
Doch, doch. Aber ich kenne das nur als mein Hut, der hat drei Ecken. Deswegen denke ich immer, das heißt, ein Mops kam um die Ecke.
Ach, verstehe.
So, und
verstehe, dann lüge ich natürlich.
Da habt ihr beide schon Podcast-Geschichte geschrieben. Und ihr habt ja jetzt auch einen sensationellen Podcast, der nicht unerwähnt bleiben darf, namens Radio Citadel.
Absolut.
In dem ihr Game of Thrones nochmal rewatcht und dem geneigten Laien sämtliche Zusammenhänge dieses Universums erklärt.
Wobei man da auch ehrlicherweise sagen muss, dass der auch schon eine Weile im Schönheitsschlaf ist, weil wir so viel zu tun haben. Aber, Staffel 1 und 2 sind am Start.
Ein bisschen gefühlt ist unser Shortcuts.
Ja.
Ich finde, wenn Radio Citadel wieder an den Start kommt, brauchen wir sagen, don't call it a comeback.
Ja.
You've been here for years.
Absolut.
Also es war nie weg, sondern es macht nur zwischendurch ein bisschen Pause, aber spätestens zur letzten Staffel werdet ihr wieder am Start sein. Also erstmal herzlich willkommen in deiner eigenen Wohnung. Hallo Frieda.
Hallo.
Ja, Frieda, nicht nur hier in ihrer eigenen Wohnung willkommen, sondern auch meine Geschäftspartnerin.
Genau, das stimmt. Das ist das Wichtigste eigentlich, das ich jetzt völlig unterschlagen habe. Ihr beide macht zusammen Pool-Artists. Ihr seid die Chefs dieser Podcast-Produktionsfirma. Ja. Das ist natürlich
bester Job.
Dieses Millionenunternehmens im Prinzip. Wir haben einen der großen Türme in Frankfurt, der gehört uns.
Ja.
Und wir senden von da.
Ja, aber Frankfurt oder.
Ja, klar. Gleich neben der Viadrina.
Der große Turm.
Der große Turm in Frankfurt, oder? Ich glaube, 2,5 Stockwerke.
So, Jetzt zu unserem Plan. Wir haben gedacht, wir machen was für die Weihnachtszeit und gucken alle Harry Potter Filme.
Genau, im Prinzip war ja die Idee, dass wir Nils ein bisschen zurückquälen, weil ich ja die Lindenstraße so liebevoll mir einverleiben muss. Haben wir überlegt, womit können wir Nils am besten ärgern? Nils kann überhaupt nicht so mit Fantasy und Sachen anfangen, die ihm nicht auch im Lidl um die Ecke passieren könnten. Und hat irgendwann mal öfter schon zu mir gesagt, ich verstehe Harry Potter nicht. Und wir wissen alle, dass die Zielgruppe so ab 8 Jahre alt ist. Und das ist halt überhaupt nicht zu ihnen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir Harry Potter mit ihm gucken. Und ich habe die zuletzt nochmal alle gesehen, weil ich bin großer Fan. Und dabei festgestellt, dass man die eigentlich am Stück gucken muss, weil die Geschichte doch schon sehr zusammenhängt. Und deswegen haben wir uns entschieden zur Weihnachtsstimmung, weil wir eh was Besonderes machen wollten im Dezember, dass wir alle 8 Harry Potter Filme in den nächsten 4 Wochen mit euch psychologisch betreuend abhandeln werden.
Was vor allem bedeutet, 2 Folgen WIMAF pro Woche.
2 Folgen WIMAF pro Woche. Wir haben uns nämlich überlegt, für die von euch, die jetzt vielleicht traurig sind, weil sie auch Harry Potter nicht mögen, da sage ich mal, leck mich am Arsch, weil ich muss wegen euch Lindenstraße gucken. Und aber dann habt ihr wenigstens 2 Folgen die Woche, was ja schön ist, 2-mal unsere fantastischen Stimmen in euren noch fantastischeren Ohrgängen. Und wir sind nach 4 Wochen schon durch und nicht erst nach 8. Wir können also dann nach 4 Wochen wieder zum Alltagsgeschäft übergehen.
Das Pflaster ist abgerissen und ich habe dann alle Harry Potter Filme gesehen.
Überlegt euch mal, wie es sich anfühlen würde, 4 Wochen lang ein Pflaster abzuziehen. Nur so.
Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich Harry Potter hasse, sondern ich habe es einfach nie verstanden.
Das reicht mir völlig.
Ich bin auch gar kein Fantasy-Hasser. Als ich Herr der Ringe damals im Kino gesehen habe, fand ich es auch cool. Aber ich auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das hat mich schon beeindruckt damals. Und ich mag zum Beispiel auch Labyrinth, den du ja nie wieder gucken willst.
Ich liebe Labyrinth, einen meiner Lieblingsfilme. Das ist ja einer der Hauptgründe, ja, warum ich ihn nie wieder gucken will.
Aber du sagst immer, das wäre einer der Lieblingsfilme, aber du willst ihn nie wieder sehen.
Ja, weil der zusammen. Doch, passt es. Aber das werde ich ein anderes Mal
wenn wir den erzählen. Dann gucken, oder
was? Nee, es gibt tatsächlich einen sehr guten Grund dafür, der auch schlüssig ist. Ich müsste aber jetzt ausholen. Und da wir diesen...
Die Leggings hat dich traumatisiert.
Was?
Die Leggings hat dich traumatisiert.
Im Gegenteil. Deswegen würde ich es allein schon nochmal gucken wieder. Nee, es ist nur eine etwas längere Ausholsituation, die ich da losstarten müsste. Und ich finde, wir sollten uns lieber diesem sehr langen ersten Teil Harry Potter heute hier widmen.
Ich glaube zum Beispiel auch, dass Taran und der Zauberkessel einer der besten Disney-Filme ist. Also ich will damit nur illustrieren, ich bin Fantasy nicht grundsätzlich abgeneigt. Aber es gibt auch vieles, was ich vorher gucken würde, bevor ich Fantasy gucke.
Naja, ich meine, wir haben ja eigentlich immer wieder die alte wiederkehrende Game of Thrones-Diskussion. Das magst du halt nicht. Ja. Drachen.
Ja, Game of Thrones mag ich aus anderen Gründen nicht.
Weil du es langweilig findest. Nochmal an alle Leute da draußen. Nils findet Game of Thrones ist langweilig. Und man kann ihm wirklich vieles vorwerfen.
Ja,
von Sexismus bis hin zu Glorifizierung von Gewalt. Langweilig allerdings. Ist es eigentlich nicht. Ja. Aber jetzt werden auch wieder ganz viele Leute schreiben und dir zustimmen. Freunde, Frieda, Harry Potter und der Stein der Weisen.
Ja, das ist der erste Teil. Schon da Props ans Titel, an die Titelzeile, weil ich, also diese Stein der Weisen Sache, da wird noch drüber zu reden sein, weil ich überhaupt nicht kapiere, was, also es scheint mir doch sehr MacGuffin-mäßig zu sein. Ja. Was ja Hitchcock erfunden hat, der gesagt hat, er baut in seinen Filmen immer sogenannte MacGuffins, also ein Tool, ein Schatz oder so, um den es geht, der aber eigentlich mit der Handlung gar nichts zu tun hat.
Ja.
Oder der die Handlung nicht entscheidend verändert. Und so ein bisschen ist ja der Stein der Weisen auch bei Harry Potter irgendwie. Nee. Da wird mir schon direkt widersprochen, aber das...
Na, erstmal finde ich interessant, dass er auf Englisch The Philosopher's Stone heißt. Außer in den USA, da heißt er The Sorcerer's Stone, weil den Philosopher zu wissenschaftlich und nicht aufregend genug war.
Super.
Den Amerikanern?
Ja.
Sehr interessant. Harry Potter geht los und er wohnt da bei dieser Assi-Familie irgendwo in so einem englischen Kaff.
Ja, also es geht ja im Prinzip los mit Dumbledore und McGonagall in der Straße sozusagen, was sind wir jetzt, 11 Jahre vorher?
Ja.
Und eigentlich geht es ja los mit einer der Szenen, die uns allen dreien sehr positiv aufgefallen ist, dass McGonagall als Katze einen Haarball hochwirkt, bevor sie sich in Professor McGonagall verwandelt.
Ja.
Ich fand aber auch an dieser ganzen 11 Jahre vorher Szene, dieses Licht ausmachen wahnsinnig ineffizient. Mhm. Also er macht wirklich ja eine Lampe nach der anderen aus, um, ich vermute, möglichst die ganze Sache geheim zu halten, die sie da gerade machen. Aber dann kommt Hagrid auf dem lautesten Motorrad aller Zeiten reingefahren. Absolut. So richtig.
Absolut. Dieses, womit er da der Illuminator heißt er dann auf Englisch, ich weiß nicht, wie sie den jetzt auf Deutsch nennen. Ja. Der spielt halt später nochmal, wird ja nochmal sehr, sehr wichtig in den letzten beiden Teilen.
Sollte der aber nicht besser Deluminator heißen, weil er macht damit das Licht ja aus.
Nee, kannst auch wieder anmachen, du kannst es dann wieder zurückschicken.
Ich fand es irrsinnig kompliziert, also weil es so ein extra, so ein Kulli, um jede Straßenlaterne einzeln auszumachen. Also ja, das ist ja auch gedacht, super ineffizient einfach.
Ja, fand ich auch. Und dann eben, wie du schon sagst, dann kommt halt Hagrid mit dem lautesten Motorrad aller Zeiten. Einfach. Und sind wir mal ehrlich, also die Straße war immer noch sehr hell.
Ja, absolut.
Weil sonst wäre auch wirklich in den ersten 10 Minuten des Films unguckbar gewesen, wenn wir da jetzt im Dunkeln alle gestanden hätten.
Ja, da legen sich auf jeden Fall so babyklappenmäßig Baby Harry da vor die Tür.
Baby Harry.
Ich weiß auch nicht, warum sie dafür zu dritt sein mussten. Weil sie haben ja nicht mal geklingelt und sich vorgestellt. Ja. Einfach nur, sie haben ja nur, also im Prinzip hätte das auch eine Eule machen können.
Ja, ich glaube, sie wollten sich irgendwie alle verabschieden nochmal so, ne? So. Vom Baby Harry. Hatte ich so das Gefühl, weil Hagrid hat
ihn halt gebracht. Ja. Dumbledore kam offensichtlich, keine Ahnung, von Schicht. Und laut dem Buch war McGonagall auch für Dumbledore eine Überraschung, dass sie da ist. Weil sie hat, in dem Buch ist sie schon, glaube ich, 48 Stunden da und beobachtet die Familie.
Ach, das sagt sie ja auch, ne? Ja. Also, dass sie die beobachtet hat und dass die total Horror wären.
Mhm. Ja. Aber es sind Harrys wohl letzte einzige lebende Verwandte, weil die Frau, die Mutter, die Schwester ist von Harrys Mutter.
Genau, also seine Tante.
Genau.
Mhm. Ja, und dann zieht er da ein und dann sind wir auch relativ schnell 11 Jahre später und er lebt in einer kleinen Kammer unter der Treppe, die ich übrigens gerne hätte.
Ich finde die auch ganz cool.
So eine Kammer ist genial. Irgendwie. Also ohne ich würde da jetzt nur so relativ selten Kinder reinstecken.
Wir hatten so eine in Köln tatsächlich. Ja? Das hieß auch bei uns das Harry Potter Zimmer. Es war wirklich nur so eine, also quasi unter der Treppe zum Dachboden.
Ah ja.
War in unserer Wohnung dann
ja, voll so praktisch. Eine Kammer.
Total gut. Aber auch nicht wirklich nicht schön zum Wohnen.
Also der Rest der Wohnung war echt ziemlich geschmacklos eingerichtet. Da fand ich die Kammer irgendwie noch am angenehmsten, muss ich sagen.
War auch mit Absicht. Also ich habe irgendwie in der Trivia gelesen, dass die Requisitenleute die hässlichsten Möbelstücke, die sie finden konnten, in Läden zusammengesammelt haben, damit man sich noch unwohler bei dieser Familie fühlt.
Ja. Aber fand ich auch ganz schön gemacht, so mit diesen 5000 Bildern von diesem hässlichen Sohn, die da überall eingerahmt waren, überall rumstanden und so, das war schon ganz
total gut.
Total.
Und überhaupt auch diese schreckliche, also ich meine, wir sind ja hier eigentlich bei einer Childcare-Situation, also das, da müsste man ja eigentlich mal, weil er ist ja einfach der Sklave dieser Familie.
Ja, dass da überhaupt kein Amt irgendwie sich für interessiert, wie dieses Kind lebt, was offensichtlich in zusammengeflickten getragenen Klamotten rumrennt, immer in denselben, kaputte Klamotten, der muss ja auch irgendwie, eigentlich müsste der ja zur Schule auch, das fällt einfach kaum auf.
Ja.
Dass der da irgendwie.
Er muss dann der Familie auch Frühstück machen und so.
Genau, also ist so richtig Haussklave. Man sieht ja auch später in der späteren Szene, dass er den auf so einem Teller so Kekse serviert und so, also der macht da sozusagen, ist so das Hausmädchen.
Eine richtige Aschenputtel-Situation.
Stimmt.
Und der kleine Junge hat an diesem Morgen Geburtstag. Und beschwert sich, Dudley, dass er nur 36 Geschenke bekommt, obwohl er letztes Jahr eins mehr bekommen hat. Und dann wird gesagt, wir fahren gleich noch in den Laden.
Aber es wird nicht nur gesagt, sondern seine Mutter bricht in totale Angstpanik aus.
Ja.
Das war nicht so eine interessante.
Naja, sie wird ja auch von ihrem 11-jährigen oder wahrscheinlich auch so 12-jährigen Sohn einfach zusammengebrüllt.
Total.
Ja, das ist eine ganz sehr eindeutige Helikoptereltern-Situation, in der wir uns da befinden. Das ist offensichtlich, und Harry ist halt der Arsch der Familie. Und dann kriegt er Post, das erste Mal, dass Harry selber Post kriegt.
Erstmal sind sie im Zoo, auch noch eine wichtige Szene mit der Schlange.
Ja, stimmt.
Weil er da plötzlich mit einer Schlange redet und wir sozusagen in dem Moment erfahren, dass mit ihm irgendwas nicht, dass er irgendwas kann, was andere nicht können.
Und auch diese Schlangensprechsache ja irgendwann nochmal sehr wichtig für das, der Foreshadowing.
Genau.
Deluxe eigentlich.
Nur, dass später die Schlange nicht tatsächlich Englisch spricht.
Ja.
So wie jetzt hier.
Ich hatte mich auch die ganze Zeit gewundert, weil ich hatte irgendwie so in Erinnerung, dass am Schluss da im Keller er noch gegen so eine riesen Schlange kämpfen muss.
Mhm.
Aber das war gar nicht in dem Film heute drin.
Nee. Das ist ein bisschen die Police Academy, der Police Academy-Effekt, wo ich dachte, alles, was im zweiten Teil passiert, passiert schon im ersten Teil.
Ja.
Nee, das ist der zweite Teil.
Na, da freue ich mich ja.
Du. Es wird alles sehr schnell passieren für dich in den nächsten Wochen. Genau, also da ist, sehen wir, dass Harry offensichtlich, wir denken zumindest, also ich dachte damals erstmal mit Tieren sprechen kann.
Ja. So. Und als er anscheinend irgendwie, oder aus irgendeinem Grund, wir sollen nicht so ganz wissen, ob es seine Schuld war oder ob es ein Zauberzufall war. Aber die Fensterscheibe zum Schlangengehege verschwindet kurz, sodass der dicke Junge reinfällt und ist dann wieder da. Ja. Also die war quasi kurz weggezaubert.
Super merkwürdiger Zauber übrigens.
Wir ahnen, dass Harry das gemacht hat, weil er so ein bisschen abgefuckt war wegen diesem doofen, nervigen Kind. Mhm. Aber wir wissen es natürlich
nicht. Es ist so ein bisschen wie bei Frozen. So eine Situation, wo sie ja auch ihre Kräfte manchmal nicht unter Kontrolle hatten, die in Emotionen dann einfach passieren.
Ja. Genau.
Code never bothered
eigentlich
me anyway.
Eigentlich wie bei Frozen. So, und dann kriegt Harry einen Brief nach Hause, was ungewöhnlich ist, weil ihm noch nie einer geschrieben hat. Und was vor allem auch deswegen ungewöhnlich ist, weil auf der Adresse des Briefs steht The Boy Under the Staircase oder irgendwie sowas. Also wirklich so ganz präzise an ihn adressiert ist. Und der Vater der Familie, der olle Despot, ist so abgefuckt, dass Harry überhaupt Post kriegt, dass er sagt, kriegst du nicht, ich verbrenne diesen Brief sofort.
Das glaube ich sogar noch weiter, also es geht noch weiter, die wissen, was Hogwarts ist, weil die Schwester der Mutter war ja Zauberin.
Ja.
Die wissen, was Hogwarts ist und die wollen, die verabscheuen alles, was mit Zauberei zu tun hat. Und die sehen hinten, wo der Brief herkommt.
Ja, und da gucken die sich ja beide so an.
Ja.
Ja, aber ich habe nicht so 100% das Gefühl, dass sie wissen, was Hogwarts ist. Weil er sagt ja auch an einer Stelle dann irgendwie, als es darum geht, dass Harry nach Hogwarts soll, ich glaube später, wenn Hagrid ihn abholt, nee, wir bezahlen dafür nicht. Aber sie müssten dafür ja gar nichts bezahlen.
Aber dass er das nicht wissen muss.
Also erstens müssen sie dafür bezahlen. Brauchst du mir nicht hinhalten, ich habe mein eigenes Mikro. Erstens müssen sie dafür bezahlen, aber Harry kann es halt, wie wir dann rausfinden, selber. Also man muss dafür bezahlen. Und zweitens sagt ja dann die böse Tante, als meine Schwester damals in Hogwarts war, kam sie wieder und bla bla bla. Also sie wissen ganz genau, was Hogwarts ist.
Okay.
Ja.
Aber wieso wollen sie denn nicht, dass er da hingeht? Weil dann werden sie ihn doch los, weil sie mögen ihn ja nicht.
So richtig verstanden habe ich auch nicht. Ich glaube, sie wollen einfach nicht, dass er zaubern kann.
Ja, die Mutter hasst halt alles, was mit Zauberei zu tun hat. Ja. Abgrundtief. So sehr, dass sie halt auf gar keinen Fall wollen. Ich hab's auch, also logischer wäre es ja, sie werden ihn damit
total
los.
Genau.
Aber ich dachte auch, sie haben vielleicht dann Angst vor ihm, weil wenn er diese ganzen Sachen lernt und kann, dann könnte er sich gegen sie auflehnen oder so, weil sie hätten ja nach wie vor das Sorgerecht für ihn. Also er würde nach wie vor, so wie es ja auch passiert, in den Sommerferien zu ihnen kommen.
Also ich finde, so richtig Sinn macht es irgendwie nicht.
Ich auch nicht. Klug sind sie halt nicht.
Nee, klug sind sie nicht. Ist auch vielleicht ein bisschen Trotz, wenn Dudley nicht hinkommt.
Wahrscheinlich, das finde ich eigentlich die beste Erklärung. So dieses, das gönnen wir dir einfach nicht. Ja. Und deswegen vernichten sie diesen Brief und dann kommt der aber wieder und dann wird er wieder vernichtet und dann so die Eulen bringen diesen Brief immer vorbei irgendwie und dann nagelt der Vater den Briefkasten zu, also den Briefschlitz in der Haustür und dann kommen die Briefe durch den Kamin und dann kommen auch immer mehr Briefe. Also und irgendwann ist die ganze Straße auch voller Eulen. Da ist wirklich so eine komplette Eulokalypse, muss man sagen. weil eine Eule kann immer nur einen Brief bringen und weil die diesen selben Brief aber dann 1000 Mal kriegen, damit Harry den bekommt, müssen halt auch 1000 Eulen kommen und die sitzen auf der ganzen Straße, wo das sind aber Reihenhäuser.
Ja.
Also keinem der Nachbarn scheint das was zu machen.
Ich finde auch, dass
plötzlich
die Eulen,
ganze Straße voller Eulen ist.
Ich finde auch so lustig, dass die Idee offensichtlich ist, dass die Eulen die Briefe bringen und dann bleiben.
Ja.
Ja, die gucken, ob er ob er wirklich final zugestellt ist.
Oder vielleicht
ist.
Warten die quasi, dass er eine Antwort schreibt und sie die zurückbringen können. Deswegen warten sie so lange.
Aber von dieser angeblichen Klugheit, die Harry so haben soll, ist da nicht viel zu sehen, weil er irgendwie den Brief, den er dann letztendlich versucht, sich zu schnappen, umständlich aus der Luft fischt, anstatt einfach auf einen vom Boden, von Hunderten auf dem Boden liegenden Briefen aufzuheben, so richtig klug.
Ja, das habe ich auch alles nicht kapiert. Er hätte den 100-mal schon lesen können.
Ja,
total. Und weil er wirklich in einem Wirbelsturm aus Briefen steht. Und das ist alles derselbe Brief. Also das habe ich irgendwie nicht so richtig. Aber mein Gott, sei es drum.
Ist halt
glauben wir es mal. Dann wird es allerdings noch fantastischer. Dann sind wir schon mitten in der Fantasy. Denn diese böse Familie hat offensichtlich einen Turm auf einer einsamen Insel.
Und die nur aus so Steinen, scharfkantigen Steinen besteht.
Ja.
Das ist ihr Sommerhaus. Das hatte ich übrigens völlig vergessen.
Mehr.
Ich hatte gerade, als wir das vorhin gesehen haben, gedacht, das sehe ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben.
Mhm.
Das hatte ich völlig vergessen. Ich dachte, Weil im Buch ist es auch so, dass Hagrid einfach zu denen nach Hause kommt. Also da
du hast das doch gar nicht gelesen, das Buch, denke ich.
Ich höre doch gerade das Hörbuch.
Ach so, okay.
Und da, also ich bin auch tatsächlich genau bis dann. Ich bin im Hörbuch jetzt an der Stelle, wo sie dann zum Bahnhof fahren. Also
die hast die ersten 5 Minuten gehört.
Nee, das waren schon die ersten 5 Stunden. Ohne Scheiß. Oh Gott. Wir sind jetzt an Gleis 9 3/4 und ich habe, glaube ich, 5 Stunden gehört.
Wirklich?
Das ist sehr detailliert. Ach, krass. Das ist wirklich sehr detailliert. Ich weiß wirklich jetzt viel mehr. Aber ich kann zu eurer Klugscheißer-Beruhigung sagen, also was mich jetzt als Klugscheißer angeht, sobald wir am Gleis 9 3/4 angekommen sind, weiß ich auch nicht mehr.
Okay, ja, noch sind wir dann nicht, weil in diesem Turm, den die Adoptivfamilie von Harry hat, wo sie hingefahren sind, damit da keine Briefe hinkommen, wo ich dann auch denke, na gut, der Typ hat gerade 5000 Mal denselben Brief durch seinen Kamin in sein Haus gedonnert bekommen und glaubt jetzt, wenn er woanders hinfährt, dann kommen die da nicht hin. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen seltsam, aber.
Ja, Magie auch nicht verstanden.
Da
vor allen Dingen will er auch da jetzt für immer bleiben, oder? Ja. Die wohnen da jetzt. Die
sind auf jeden Fall auf so einem Turm, um so einem Klippen, auf einer Klippe mitten im Meer. Und die Eltern schlafen gemütlich im oberen Stock. Unten liegt Harry noch wach, während der andere Junge schläft und malt sich selber eine Geburtstagstorte in den Staub am Boden.
Es ist auch, das Haus ist nicht richtig eingerichtet. Das ist vollkommen runter, also verfallen.
Es sieht aus wie irgendwie so ein Gefangenenturm aus dem Mittelalter oder so.
Graf von Monte Cristo.
Aber ich fand die Idee ganz süß, dass er sich seine Geburtstagstorte in Staub malt und sich was wünscht und es dann so wegpustet.
Na. Ja.
Das fand ich irgendwie cool.
Und dann klopft es an der Tür. Und das ist ja schon seltsam genug, dass da nachts an dieser Tür bei diesem Seegang.
Mir ist ja schon klar, wie die auch tagsüber bei Sonnenschein dahin gekommen sein soll.
Ja. Da klopft jemand und dann große Panik und dann wird die Tür aufgetreten und dann steht Hagrid da, den wir am Anfang schon gesehen haben. Deswegen für uns keine besonders gruselige Überraschung. Aber die Familie scheißt sich ein, weil da plötzlich so ein Riese in der Tür steht, der die Tür gerade eingetreten hat. Und der sagt dann, ich bin hier, um Harry abzuholen.
Und hält dann erst Dudley für Harry.
Ja.
Kritisiert auch ein bisschen seine Figur. Auch gut.
Kann man beim Kind immer mal machen. Fat-Shaming.
Ja.
Das ist ein sehr guter Einstieg, finde ich. Die Frage ist jetzt, ich stelle die euch ohne Hintergedanken. Meint ihr, wir sollen den ganzen Film so detailliert besprechen, wie wir es gerade tun?
Nee, ich glaube nicht.
Also ich will wirklich nicht wegen mir, aber ich sehe gerade, wir sind bei Minute 24 und wir sind aber im Film gerade bei Minute 5 oder so. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir und die Hörer und vor allen Dingen unsere silberne Stimmgabel von Cuxhaven 2018 das so gut aushalten. Du musst ja deine Stimme auch für weitere Wettbewerbe geschmeidig halten.
Na, auf jeden Fall wird Harry dann abgeholt von Hagrid.
Achso, alles klar, wir machen einfach weiter.
Und nee, und dann gibt's noch so Trara mit der Familie, der Junge kriegt einen Schweineschwanz, hahaha und so.
Wisst ihr, wie es zum Beispiel auch im Buch langsamer geht? Weil im Buch gehen die dann einkaufen, was wir ja gleich kommen, und dann wohnt er aber nochmal ein paar Tage wieder zu Hause und fährt erst ein paar Tage später dann wieder nach King's Cross.
Und so ist das, glaube ich, da auch gedacht, weil, guck mal, Hagrid holt den nachts auf der Insel und dann sind sie in London, aber es ist Tag.
Ja.
Und dann, was haben die denn jetzt? Sind die ganze Nacht gefahren oder was? So groß ist England auch nicht. Wieso ist denn da plötzlich, Tag in London?
Na, wer weiß, vielleicht war es ja morgens um 6 oder so.
Was hat denn Hagrid mit Harry gemacht?
Ja, es war Mitternacht.
Bei Harry war Mitternacht. Er hat ja Mitternacht sich selber den Kuchen entstanden.
Ja, aber wird sich Hagrid mit ihm irgendwo in einem Motel aufs Ohr gehauen haben.
Finde ich komisch, mit so einem Riesen ins Hotel zu gehen, sage ich ganz ehrlich, den man nicht kennt, für einen 11-jährigen Jungen.
Ja, aber er spürt ja, da geht es ja auch um kindliche Intuition. Hagrid ist ein guter Typ.
Auf jeden Fall sind sie dann morgens oder vormittags in London und Hagrid sagt zu Harry, ich zeig dir mal den kompliziertesten Weg, um in eine Straße zu kommen, wo wir Zaubersachen kaufen können.
Da habe ich jetzt schon, ich habe nicht so viele Notizen, einfach ein paar Sachen, die ich gerne für mich klären würde.
Ja.
Das wäre jetzt die erste, was ihr dazu sagt, ist das Leaky Cauldron, ne? Wo sie da als erstes reingehen, diese Bar, diese Kneipe.
Ja.
Da sind ja dann jetzt Zauberer drin schon und so, ne?
Ja.
Die Frage ist nur, und ich weiß, dass die Zauberer in so einer Art Parallelwelt leben, warum sind die aber so gekleidet wie so zu Zeiten von Charles Dickens?
Vielleicht war da Themenabend.
Okay,
das ist die erste.
Also erstmal geniale Antwort. Und zweitens sind ja aber die ganzen Professoren, so sind ja auch immer so gekleidet. Und da auf Hogwarts ist es ja noch okay, aber sie sind ja in London und das Leaky Cauldron ist ja noch nicht geheim.
Nee, nee.
Aber vielleicht ist da auch irgendwie so ein.
Weil man kommt da rein sofort, es gibt keinen Strom mehr. Wir sind fertig mit Strom. Alles sind noch so Back- und Lehmwände. Und alle sehen aus wie, als würde Backwände, gleich irgendwie.
Was sind denn
das macht keinen Sinn. Aber als würde jetzt gleich eben dieser Scrooge um irgendein Fenster aufmachen und hol mir den größten Truthahn, den du finden kannst. Terry so, hä? Oder? Also so, das fand ich so ein bisschen verwirrend, weil die Jungs und Mädels in Hogwarts, also die Kinder, haben ja auch normale Straßenkleidung an, unter den Roben. So. Also die kommen ja auch immer so später dann auch mit Jeans und Kapuzenjacke und so. Deswegen, warum da jetzt quasi alle erwachsen, aber so gekleidet sind wie
Vielleicht ist das aber auch einfach ein Modeding. Also wenn du dann irgendwie nur noch in der Zauberwelt und gar nicht mehr in der Muggelwelt lebst.
Wobei im Ministerium haben die auch später so Anzüge an, eigentlich relativ normale Sachen.
Ja, die Arbeiter da, ne? Also die normalen Mitarbeiter.
Na, es ist irgendwie so verwirrend, weil was wegen mir können so Modesachen eine Sache sein, aber was ja eigentlich immer in Mode sein sollte, ist Strom. Es gab ja nie eine Zeit, wo Strom richtig out war.
Nee, das stimmt.
Aber in dem Laden schon. Naja, jedenfalls ist der so eine Art Pforte.
Ja, na, ich glaube, es war einfach eine relativ undurchdachte Stilentscheidung.
Ja, man wollte uns quasi zeigen, wir sind jetzt in einer anderen Welt. Genau. Hier gelten jetzt andere Regeln.
Aber sind wir halt noch gar nicht. Das ist eigentlich das Bescheuerte.
Ja, es ist so eine Art Vorhof.
Ja.
Also es ist auch so, als würden alle immer quasi aus der Winkelgasse rauskommen, um da was zu trinken, wo auch jederzeit in London. Ah, ist verwirrend. Aber
das ist,
ist quasi die Sache, die ich mich gefragt habe. Und es ist mir aber, ich habe also den Film heute bestimmt zum 4. Mal gesehen und es ist mir zum ersten mal so aktiv aufgefallen.
Ja, wir haben heute aber auch sehr kritisch geguckt.
Das stimmt.
Es ist vor allem auch deswegen interessant, weil
wir haben es versucht, mit seinen Augen zu sehen.
Am Hinterausgang dieser Bar, da kommt man in einen kleinen Hof, 2x2 Meter irgendwie, der einfach nur an der Backsteinmauer endet.
Wo die Mülltonnen stehen.
Genau, wo Mülltonnen stehen und einfach nur Backsteinmauer ist. Und wenn man da 5 Backsteine in der richtigen Reihenfolge und zwar im Uhrzeigersinn antippt, er drückt einfach nur so im Uhrzeigersinn die 5 Steine an, dann geht die Mauer auf und zwar in einem quälend langsamen Prozess, also jede Tür geht schneller auf. Man hätte auch einfach eine Tür dahin machen können, die man halt, wo man das Schloss aufzaubern muss, aber nö, haben sich entschlossen für diese sehr komplizierte Sesam-öffne-dich-Mauer.
Ja.
Und dann kommen sie auf die Winkelgasse, die so the most crowded street of London ist, wo auch alle nur so Charles Dickens-mäßig rumlaufen, aber super viel los ist auf der Straße. Und ich mich frage, wenn nur ein Bruchteil der Leute, die da sind, alle durch diese Barmauer gekommen sind, dann ist diese Bar das schlechteste Versteck der Welt, weil andauernd Leute auf den Hinterhof gehen und keiner mehr da ist, wenn man guckt.
Also ich habe dazu ein paar Anmerkungen. Erstmal, ganz viele von den Leuten, die da sind, leben ja auch da, glaube ich.
In der Winkelgasse.
Ja. In der Winkelgasse.
Also oder in dieser Welt da. So ein bisschen, genau.
In dieser Versteckung.
Dann ist es gerade ja deswegen so crowded, weil es ist einen Tag vor Schulbeginn und alle müssen sich
die Sachen kaufen.
Ja. Also ich glaube, das ist soll schon so gezeigt werden, dass alle hektisch noch ihre Schulbücher und ihre Sachen. Also so, deswegen ist es da gerade so voll.
Ja.
Das haben sie gut übrigens in Orlando gut hingekriegt, da war es genauso voll.
Aber da freue ich mich ja schon, wenn diese Zugangssituation für dich schwer nachzuvollziehen und fragwürdig ist, freue ich mich schon über die Zugangssituation zum Ministerium, die dann kommt.
Es ist übrigens aber so, dass wir wissen, auch aus späteren Filmen, es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen.
Ja, ja, das muss ja, also dann
wird es halt
vollkommen, vollkommen geknackt, aber das irgendwie, da hat mich schon...
Aber ich stimme dir zu, da hätte man einen schnelleren Zauber installieren können.
Das fand ich irgendwie schwierig.
Jeder versucht gerade eine Flasche Wasser aufzukriegen, die legendär fest zu sind hier bei Mauritius zu Hause.
Ja, dann ist auf jeden Fall, Harry ist dann in der Winkelgasse das erste Mal. Oh, toll, geheime Straße, alles Zauberläden.
Ich liebe die Winkelgasse übrigens.
Ja, alles so schiefe Häuser, sieht
super
schon alles so zaubermäßig
Stimmung,
aus.
Die Musik.
Ja, und er sieht da irgendwie so besondere Läden und so. Und dann sagt er so, ja, aber ich kann mir nichts kaufen. Und dann sagt Hagrid, doch, deine Eltern haben dir hier Geld auf der Bank hinterlassen. Dann gehen sie in die Zauberbank, die von Kobolden geführt wird.
Gringotts.
Und alle Kobolde haben tote Hände, falls da mal bitte jemand drauf achten möchte.
Absolut. Weil, ich habe auch gedacht, als Hagrid dem Kobold den Brief gegeben hat, dachte ich, kriegst du nie auf.
Ja,
weil
das einfach offensichtlich so Gummihandschuhe sind,
so
wo die Finger so viel zu lang sind.
Lang
deswegen
sind
und kann die Finger keiner bewegen.
Die haben
und deswegen sieht das einfach immer nach toten Händen
aus. Die haben einfach keine Gelenke.
Aus,
Ich könnte nur so machen.
Ja, genau, genau. Ja, einfach nur so draufpacken, aber nichts greifen. Ja, und dann führt der Kobold den da und sagt, hier ist dein Konto, und dann ist er in so einem Loch, in so einem Keller irgendwie, wo seine Savings sind sozusagen.
Es ist, auch weder dann, ist nicht so richtig sein Konto, sondern eher sein Bankschließfach.
Ja, ja. Und da haben seine Eltern ihm halt so ganz viel Gold und so hinterlassen. Also Harry ist reich, lernen wir an der Stelle. Ja. Muss sich nie wieder Sorgen um Geld machen.
Was ja unserer Meinung nach niemand in der Zauberwelt machen sollte, weil sie ja zaubern können alle.
Ja, und gleichzeitig muss Hagrid dann noch in ein anderes Zimmer, beauftragt von Dumbledore, und der gesagt hat, ja, geh da mal was holen, dann holt Hagrid da irgendwo so ein Paket raus, und wir denken alle so, was ist das? Aber Hagrid sagt auch zu Harry, sag keinem, dass wir hier waren sozusagen. Also das bleibt so unter uns. Das ist alles, was wir dann an der Stelle erstmal darüber erfahren, über dieses komische Loch in der Wand. So, und dann wird halt eingekauft, dann muss Harry sich eine Ausstattung für die Schule holen, für Hogwarts, eine Zauberausstattung natürlich. Dann
erzählst du das mir eigentlich? Erzählst du einfach gerade den Film nach?
Ich erzähl jetzt einfach weiter, dass wir dann an den jeweiligen Stellen immer reingehen können.
Ja,
okay. Wer hat die nächste jeweilige Stelle? Ich habe eine am Bahnhof.
Na, ich habe jetzt eine, weil dann geht Harry nämlich in den Zauberstabladen, um sich seinen Zauberstab zu holen.
Und zu Ollivander.
Und wir lernen, dein Zauberstab ist der, bei dem du, wenn du ihn in die Hand nimmst, aussiehst wie im Beyoncé-Video.
Vor allen Dingen lernen wir auch, dass es durchaus sein kann, dass während du ein paar Zauberstäbe ausprobierst, du den Laden und Inhaber in Schutt und Asche legst. Ja. Eine super gute Produkt ausprobierst,
aber die also da am Laufen haben. Was uns gesagt wird, ist, dein Zauberstab ist der, wo dir die Haare geföhnt werden. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, dass da Harry irgendwie so die Haare wegblasen und dann, das ist dein Zauberstab, überraschend, den hat sonst nur ein anderer. Lernt Harry nicht sogar in der Winkelgasse auch alles von Hagrid über Voldemort oder so? Ja, ne? Er erzählt ihm, glaube ich, in der Winkelgasse, oder?
Ja.
Ja.
Beim Essen. Du hast kein Mikro.
Maria zaubert sich gerade eine Apfelschorle, deswegen.
Ich hatte tatsächlich gerade noch so, Harry ist nicht so wahnsinnig gut erzogen, weil er in der Bank über die Kobolde, also Harry, Hagrid fragt in Bezug auf die Kobolde, was sind denn das für Teile? Ich dachte so, wow, also und du bist hier unser Held, du bist unser, der uns hier quasi als Vorbild und besonders super. Finde ich nicht so gut.
Aber man versteht es nicht so gut, weil ich habe dann auch die ganze Zeit mit mir gehadert. Habe ich jetzt verstanden, dass er gesagt hat, was sind das für Teile? Oder hat er gesagt, was sind das für Zwerge? Meine ich auch verstanden.
Ich habe auch Teile verstanden.
Da spricht er irgendwie.
Ich glaube,
so
dass sie im Englisch wahrscheinlich Things sagen, was nicht so doll Teile ist, wie wir es auf Deutsch Teile finden.
Ja, wahrscheinlich.
Aber. Teile.
So.
Ja. Dinger wäre besser gewesen.
Und auf jeden Fall hat Harry irgendwann den ganzen Stoß eingekauft, den er braucht irgendwie, und Hagrid sagt so, und jetzt, pass auf, jetzt musst du nach Hogwarts, du musst den Zug kriegen. Und dann gehen sie zum Bahnhof, Hagrid auf dem Weg pöbelt einfach nochmal zwei der Leute an, so nach dem Motto, na, was Hagrid, guckst du, Alter?
Ja, Kinder. Ja. Hagrid sieht halt aus, da kann man ruhig mal gucken, findet er aber nicht okay.
Also, super assi Dude irgendwie.
Ich glaube übrigens noch niemals in der Geschichte von Harry Potter hat Hagrid jemanden super assi Dude genannt. Also hat jemand Hagrid einen super assi Dude. Ihr wisst, was ich meine.
Okay, auf jeden Fall gibt es ja dann Harry sein Ticket, sagt, hier ist dein Ticket, Harry liest das Ticket, und wie wir es wirklich aus jedem Hollywood-Film kennen, weil Harry sehr lange dieses Ticket liest, wissen wir, okay, wenn er fertig gelesen hat, wird neben ihm niemand mehr stehen.
Und er wird aber ins Nichts eine Frage stellen.
Ja, genau. Und genau so ist es dann. Hagrid ist weg und Harry steht da mit einem Ticket, auf dem steht 9¾, und er denkt sich, what is it? I don't know. Und dann geht er runter zum Gleis und fragt einen, er sagt so, verpiss dich, und Harry ist super aufgeschmissen, und dann sieht er die Weasleys, also diese rothaarige Familie, wie die alle da zum Gleis 9¾ gelangen.
Ich hab jetzt schon mal nochmal was vorher.
Okay, ja dann.
Ich find's so gut, dass Hagrid quasi beauftragt wird, sich um Harry zu kümmern und ihm alles zu zeigen, weil ja auch relativ schnell klar wird, dass die Familie, bei der Harry gewohnt hat, ihm überhaupt nichts erzählt hat, ihn nicht aufgeklärt hat, und er weiß überhaupt nicht, dass es die Zauberwelt gibt, was die Regeln sind und was geht und wie. Und Hagrid gibt ihm einfach sein Ticket, auf dem 9¾ als Gleis steht, was quasi klar ist, dass es das nicht gibt, sondern da gibt's halt einen Trick, sagt ihm den aber nicht, sondern haut einfach ab.
Ja, also im Prinzip raus.
Könnte, hätte dann 10 Minuten später der Abspann kommen können, ja. Wenn nämlich ein Bahnbeamter das 11-jährige Kind, was nach einem nicht existierenden Gleis fragt, zurück zu seinen Eltern, ja. Zu einer Pflegefamilie bringt, weil wir hier alle nicht vorwärts kommen. Weil Hackett sich überlegt hat, dass der einfach gegen eine Steinwand laufen muss. Zwischen Gleis 9 und 10 wird er ja wohl selber rausfinden. Findest du nicht einfach so gut, dass wir hier so ein bisschen, dass hier gleich so die erste Challenge für Harry läuft? Aber wir kommen ja später noch darauf, dass das ganze Leben ab dem Moment, wo Harry auf Hagrid trifft, eine einzige Todesfalle für Kinder ist.
Ja, das stimmt. Ja, und dann fragt sich am Gleis rum und dann sieht er Leute, die da irgendwie durch die Mauer laufen. Eine rothaarige Familie. Nacheinander läuft jeder durch diese Mauer zwischen dem Gleis 9 und dem Gleis 10.
Und kein Muggel auf der Welt fällt das auf.
Das ist so krass. Da laufen die ohne Ende Leute rum und keiner ist so, ja. Nanu, da verschwinden gerade. Da laufen gerade Menschen mit Gepäckwagen auf die Mauer zu und sind weg.
Ja.
Und
ja. Absolut.
Ist wahrscheinlich normal.
Mhm. Und es wird auch, ich meine, man könnte es ja so einfach erklären, dass man vorher so eine Art irgendwie Ableckungszauber oder so, dass man diese ganze Ecke nicht sieht oder so. Ja. Aber das erklären die alles gar nicht.
Selbst auch im Buch nicht?
Also, nee, da bin ich noch
da
nicht.
Da bist du noch nicht, okay.
Also selbst hier hätte man auch 1000 andere Wege finden können, die halt nicht so schön ausgesehen hätten. Natürlich ist das jetzt, geht's natürlich darum, dass es nach Zauberei aussieht und so. Deswegen ist das so gelöst. Klar. Es hätte sicherlich Wege gegeben, ja, so ein Gleis zu verstecken, oder, ohne dass das jetzt super auffällig ist, wie man da hingelangt, sozusagen. Aber da hat man sich eben für einen anderen Weg entschieden und der ist äußerst rätselhaft.
Absolut.
Vor allem, und das ist der eigentliche Witz, dann geht man kurz durchs Dunkle, wo man nur noch so Mauerschatten sieht und dann plötzlich kommt man durch eine Mauer und ist auf Gleis 9 3/4. Und dann ist aber der Zug, durch den man gekommen ist, auch wieder eine Mauer. Also wenn man zurückblickt, sieht man eben diese Mauer auf Gleis 9 3/4. Aber jeder weiß ja, dass man da rauskommt. Also es ist jetzt nichts, was man in der Zauberwelt geheim halten muss.
Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, wie das Ganze funktioniert, weil wir haben ja auch nie einen da zurückgehen sehen.
Nee.
Wir sehen ja später nur noch Leute mit Trabis hin und her fliegen. Also es ist so ein bisschen, deswegen ist so ein bisschen unklar, wie diese Reisesituation, die ist, glaube ich. Ich glaube, dass da J.K. Rowling irgendwie vielleicht beim Schreiben in einem Grog ausgerutscht ist und so. Und dann hatten wir aber den 9 3/4-Salat.
Es ist offensichtlich.
Wusste ich übrigens, dass in Amerika, und das finde ich wahnsinnig lustig, habe ich jetzt schon öfter in Podcasts gehört, wenn Leute miteinander reden und man sagt doch manchmal so JK, so just kidding, dass die Leute jetzt ab und zu einfach sagen JK Rowling. Einfach total lustig.
JK Rowling hat ein Schreibzimmer. So wie Neil Gaiman auch, habe ich heute gelernt.
Und wie, wer noch?
Und wie Stephen King.
Finde ich ja ganz schön fancy. Naja, müssen sie selber wissen.
If you call that pretentious, go fuck yourself.
Ja, aber was ist denn? Sie haben halt einfach ein Büro. Wer hat sich denn darüber aufgeregt? Ja,
das frage ich mich auch. Ihr immer mit euren Schreibzimmern. Klar, wenn ich mir ein Schreibzimmer leisten könnte, würde ich auch große Töne spucken.
ist es nicht eine Sache oder verwechsel ich gerade verschiedene Autoren? Gab es nicht immer diesen großen Vorwurf, dass J.K. Rowling die Geschichte von Neil Gaiman geklaut hat?
Ja, den gab es.
Naja.
Moment, klärt mich auf die Geschichte, die Harry Potter-Idee? Ja. Ist eigentlich eine Neil Gaiman-Sache?
Es gibt einen alten Neil Gaiman-Comic mit einem Jungen, der zaubern kann, der eine runde Brille trägt und so weiter und so fort. Also sehr viele Charakteristika, die nach Harry Potter hat. Und dann wurde halt, und dann kam Harry Potter aber erst sehr viel später als dieser Comic. Und das wurde ihr öfters um die Ohren gehauen. Und
von Neil Gaiman selbst auch sogar.
Ja, aber ich glaube, es gab da, irgendwie haben sie sich geeinigt. Ich meine, ich will jetzt auch hier keine.
Ich glaube, sie zahlt sein Schreibzimmer.
Ja, genau, irgendwie sowas. Also ich glaube, es gab irgendeine Einigung zwischen denen.
Aber es ist halt, sind eher so äußerliche und keine Story-Teile, also das irgendwie, keine
Ahnung. Ja, so Riesen-Story-Arcs sind es nicht, aber er kann halt auch zaubern und so. Also es war schon
auch, also ich habe es auch nicht gelesen, aber was ich gehört darüber habe, ist, dass es schon sehr offensichtlich ist.
Na.
Und wenn man sowas hört, wie sie haben sich geeinigt, klingt das auch so ein bisschen wie...
Naja, da ist irgendwie ein Geld geflossen und dann ist
es gut. Nee, da ist vor allen Dingen auch ein Zugeständnis geflossen. Ja, vielleicht kann einer unserer Hörer uns darüber ein bisschen aufklären. Wir haben ja jetzt den Monat des Harry Potter, da haben wir vielleicht auch Zeit, die eine oder andere Hörermail zu lesen.
Pottermanns. Na, auf jeden Fall fährt er dann mit dem Hogwarts-Express im Zug, lernen sich dann die Kinder endlich kennen. Also Ron, Harry und Hermine. Ron und Harry bonden irgendwie sofort, kaufen den kompletten Süßigkeitenstand, also Harry von seinem vielen Geld, weil Ron wird uns dargestellt, ist halt so ein armer Junge, der irgendwie nur so vermatschte Butterbrote von seiner Mutter mitbekommen hat.
Und immer seine Sachen, die Mäntel aufträgt von seinen Eltern.
Genau, und Harry hat halt diese ganzen Goldstücke irgendwie in der Tasche und kauft dann einfach den ganzen Süßigkeitenwagen im Zug und sie hauen sich die Bäuche voll und essen lustige Süßigkeiten. Schokofrosch fällt aus dem Fenster. Dann kommt noch Hermine dazu, die direkt so als super Snobby eingeführt wird. Irgendwie so, ihr meint, ihr könnt zaubern, wer seid ihr denn und so. Und ist immer
sie
so.
Soll ja so ein bisschen schwer zu lieben sein am Anfang. Das ist ja so ein bisschen die Idee, weil wir sie dann umso mehr lieben später. Aber die deutsche Synchro macht es noch ein bisschen schwieriger als die englische, weil sie ist in der englischen auch ein mega krasser Besserwisser und so immer die, wo man dann, die man auf dem Schulhof so, ne? Aber in der deutschen hat die auch immer so einen verachtenden Unterton. Das hat die im Englischen nicht. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen anstrengend gerade.
Na, also die ist schon sehr konfro und sehr, ihr könnt gar nichts.
Konfro? Ja, sie ist sehr, sehr kurz davor, sich so Dreadlocks machen zu lassen. Ja, aber also, ich habe jetzt hier noch eine Notiz.
Ja, bitte.
Und zwar dieser Zug. Ne? Der Hogwarts Express.
Ja.
Der berühmte Hogwarts Express.
Ja.
Fährt von London nach Hogwarts.
Ja.
Fährt er in einem Paralleluniversum oder fährt er in der realen Welt? Das verstehe ich immer nicht. Ist Hogwarts nur sehr gut versteckt oder ist Hogwarts wirklich nicht besuchbar für Muggel?
Na, ich könnte mir halt immer vorstellen, dass es irgendwie zwischen, also oder zumindest habe ich mir das immer so erklärt, dass es zwischen der echten Welt, also der Muggelwelt und der Zaubererwelt irgendwie wie so. Na, halt so Zauber gibt, die Zaubererwelt abschirmen von den Muggeln.
Mhm.
Macht das Sinn? Also, weißt du, wie so ein Zaubervorhang, durch den die dann durchgehen.
Ich glaube, man muss es sich als so eine Art Paralleluniversum vorstellen. Ich glaube, der Zugang zum Gleis 9¾ ist der Zugang zu einem Abbild unserer Welt, aber eben nur für Zauberer. Also eine
aber dann
Parallel.
Hätten die Zauberer ja auch ein ganzes London und ein ganzes. Haben sie aber nicht, sie leben ja ganz normal.
Ja, aber zum Beispiel die Winkelgasse findest du auf Google Maps auch nicht. Und die ist ja trotzdem eine
aber
offene Straße.
Aber die
ist
halt auch nur eine Straße.
Ja, aber die, dass die irgendwie nicht auffällt, müsste eigentlich auch in der Stadt, müsste auch so eine ganze Straße auffallen. Die irgendwie, weil da sind ja auch Häuser drumherum. Oder wenn du in London mit dem Riesenrad fährst oder keine Ahnung.
Drohnenfotografie.
Also es muss da schon so eine Art Verborgenheitszauber oder sowas geben.
Ja, aber das ist was anderes als eine ganze
Paralleluniversum. Ja, das stimmt.
Also ich frage mich halt, ob wenn jetzt irgendwie, wenn wir uns jetzt beim Wandern verlaufen, ne, und dann gehen wir auf so ein Feld und haben uns irgendwo da in England doch irgendwie 2-3 Mal sind wir falsch abgebogen, was uns nie passieren würde. Und dann sind da plötzlich Gleise, könnte da der Hogwarts Express an uns vorbeifahren?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist so ein Verborgenheitszauber. Also man kann als Mensch nicht
können
sehen.
Können wir festhalten, dass ich recht habe, wahrscheinlich?
Ja,
ich finde das gut.
Das hast du ja gesagt. Ich finde es nur interessant, dass das nie angesprochen wird.
Ja, das wird
also vielleicht kommt es im Buch.
Du wirst unsere Expertin für all diese Fragen.
Ich habe eine ganz andere Frage, denn als der Hogwarts Express dann in Hogwarts ankommt, steht auch Hagrid am Gleis und begrüßt alle und so. Und ich weiß nicht, ob irgendwer so ein ähnliches Problem hat oder ob ich mir das nur eingebildet habe, aber ich habe das Gefühl, dass Hagrid in dem Film andauernd wächst und schrumpft. Ich finde, dass der im Maßstab dazu, wie groß er zu im Gegensatz zu anderen Objekten und Menschen ist, immer mal größer und kleiner ist. Also er ist natürlich immer Riese, aber er ist immer mal so, wenn er mit Harry durch die Winkelgasse geht, wirkt er zum Beispiel viel weniger groß, als wie wenn er neben der Lokomotive steht und die so überragt und so. Also ich habe das Gefühl, es gibt kein fixes Größenmaß für Hagrid.
Ja, bestimmt, das glaube ich.
Das ist immer so, lass den halt groß aussehen. Ja. Aber dadurch gibt's keine Relation für den.
Ja, ja.
War das eigentlich vor Herr der Ringe oder nach Herr der Ringe? Weil mit Gandalf haben sie es ja ganz gut gelöst. Das ist jetzt 18 Jahre her, ne? Ungefähr? 17 Jahre?
Achso, Harry Potter muss nach Herr der Ringe gewesen sein.
Ja. Hätten sie eigentlich davon lernen können, wie man es gut macht.
Da war es ja quasi immer Einstellung, ne? Das fand
viel
ich, aber
mit, viel mit
also ich finde das schon ganz gut gemacht mit Hagrid so, wie groß der immer aussieht auch so. Das finde ich irgendwie cool. Ich frage mich auch jedes Mal, wie das geht. Wahrscheinlich ist es einfach Computeranimation und so. Oder Computertrick. Ich frage mich immer, wie ein Mensch so groß aussehen kann. Im Gegensatz zu anderen Menschen, wenn sie im gleichen Bild zu sehen sind.
Aber warum haben wir jetzt hier gerade so ein intensives Staring?
Ja, weil du mich gerade anguckst, als würde ich irgendwie die dümmste Frage aller Zeiten stellen oder als würdest du sie nicht verstehen oder als wärst du in einem Paralleluniversum.
Wahnsinn, das ist ein Verborgenheitszauber, den ich um mich drum gelegt habe.
Ich finde interessant, hast dein wahres Gesicht hinter einem Verborgenheitszauber.
Was für verschiedene Emotionen in diesem einen Gesicht gerade deiner Meinung nach sein könnten. Ja, absolut. Es ist aber nur ein Zuhörgesicht.
Ja.
Das kennst du halt nicht von mir.
Nee, das stimmt.
Das kennt kaum jemand übrigens. Das ist mein seltenes Gesicht.
Ja, verstehe. Also das hat mich...
Ich habe jedenfalls gerade alle 8 Teile vor ein paar Wochen schon mal komplett geguckt. Und deswegen hatte ich Gänsehaut, als Ron und Hermine und Harry das erste Mal vereint sind im Zug.
Ja.
Gut. Und dann kommt
auch
eben,
hier im Podcast ein sehr emotionaler Moment.
Dann kommt die große Erklärrutsche. Also Harry ist das erstmal in Hogwarts und alle sind jetzt werden den Häusern zugeteilt. Jetzt kommt so die ganze nächste halbe Stunde des Films ist dazu da, uns Hogwarts zu erklären.
Genau, wir lernen die verschiedenen Häuser kennen, deren verschiedene Schlafräume.
Ja,
wir verstehen, es gibt die große Halle und da fliegen Geister rum und nichts in Hogwarts ist, wie es scheint und man kann an ganz viele Orte, darf man nicht hin, was bedeutet, dass wir innerhalb der nächsten Viertelstunde da hingehen werden.
Und, auch wirklich alle, ne? Alle, über die gesprochen wird, sehen wir dann, wo man nicht hin darf. Aber diese sprechende Hutsache, welches Haus bist du?
Keine Ahnung.
Du weißt nicht, welches Haus, das kannst du mir nicht erzählen.
Weil ich nicht genau weiß, wofür eigentlich Hufflepuff und Ravenclaw
stehen. Aber es ist doch so ein bisschen die Charakteristika.
Aber hast du nicht bei Pottermore den Test mal gemacht?
Nee.
Wirklich
gibt's
nicht?
Da sowas?
Ja.
Das mache ich bis zur nächsten Folge mal.
Aber die Charakteristika werden doch da schon so leicht angerissen. Also Slytherin sind immer so die Assis.
Ja, Slytherin
und
Gryffindor ist ja klar.
Ja, aber auch Hufflepuff ist so ein bisschen so, da ist ja dieses Mädchen, die so, die kommt so zu Hufflepuff, wo man so denkt, so, okay, das ist dann so das harmloseste Haus, irgendwie, wo nur so die Lullis hinkommen und so. Also,
und ich glaube, die haben auch positive
Aspekte.
Was?
Was denkst du, wo du hinkommen würdest?
Keine Ahnung.
Ich glaube, ich würde übrigens zu Slytherin kommen.
Ich bin total gespannt, wenn du diesen Test machst.
Glaube ich wirklich. Ohne Scheiß. Ich glaube, dass ich bei Slytherin eingeordnet werde. Ich bin einfach kein netter Mensch. Ich habe ein paar bestimmte Leute sehr, sehr lieb und bemühe mich, zu denen lieb zu sein, weil ich mich freue, dass sie mich auch lieb haben. Aber der Rest der Welt kann mich einfach mal richtig krass im Arsch lecken. Und das war schon immer so. Ich habe schon immer gedacht, dass ich zu Slytherin komme. Sorry.
Drops
Wahrheit.
Als der Hut die Leute in Häusern zuordnet, dann kommen ja alle an ihre Tische und dann geht das große Fest mal los, in dem Dumbledore sagt, möge das Essen beginnen und dann puff, es sind alle Tische biegen sich vor Essen. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Essen aufgetischt. Ja. Was natürlich erstmal so ein bisschen nachhaltigkeitsmäßig schwierig ist. So viel Essen für diese ganzen Kids, das können die alles niemals essen.
Das war vor allen Dingen echtes Essen.
Ja.
In den Dreharbeiten.
Oh wow.
Und da hatten die halt mega Schwierigkeiten mit, weil überhaupt keiner dran gedacht hat, dass mit den ganzen Lichtern und Kameras, wenn das so warm wird, das super schnell anfängt zu stinken.
Gute Gerüste
dazu. Aber es
dazu
war das echte erstmal, sie haben immer alles so realistisch wie möglich gemacht. Ein gutes Trivia finde ich auch, dass die, wenn man die Kinder in Hogwarts sieht, Hausaufgaben machen, waren das die realen Hausaufgaben der Schauspieler.
Ach,
die haben dann da gesessen und haben Hausaufgaben gemacht.
Was ich mich aber gefragt habe, ist, dieses Essen, das die Zauberer herbeizaubern, zaubern die das aus der Küche oder wird das durch den Zauber erstellt?
Verstehe. Ja. Sehr gute Frage.
Muss das jemand kochen? Gibt es da trotzdem Köche, die quasi gerade da richtig gearscht werden, weil da würde man sie ja noch weniger sehen. Die sind vielleicht irgendwo eingemauert.
Also man sieht zumindest nie Köche.
Nee, gibt keine Köche.
Ich glaube, dass sie das einfach aus dem
Nichts
zaubern.
Also Essen wird tatsächlich aus dem Nichts gezaubert.
Aber das ist auch wieder so eine Sache, die sind wirklich schon sehr
unsouverän.
Nee, die sind halt irgendwie so sehr speziell, was Zauberei kann und was nicht kann. Also es gibt ja auch später zum Beispiel die Szene, da kommen wir eigentlich erst, aber Nevilles Unfall, da ist eine Lehrerin dabei, die zaubern kann.
Ja.
Wieso kann die den Unfall nicht
Hand,
verhindern?
Nicht die Hand wieder heilbrechen.
Ja,
nee, heil,
überhaupt das mal verhindern, dass dieses Kind...
Dass er losfliegt.
Sie bringt
den Kindern ja Fliegen bei. Sie sollte wissen, wie man es abbrechen kann.
Ja, oder auch wenn er dann da oben an der Kirchturmspitze oder Turmspitze hängt und dann irgendwie 15, 20 Meter runterfällt. Ja, das nicht
by
zu verhindern.
Most unrealistic computer animation in this movie
Wahnsinn.
Ever.
Aber ich meine, wir haben den Zauberspruch gelernt in diesem Film.
Ja.
Wie der geht. wieder richtig ausgesprochen wird. Ja. Die Lehrerin sollte in der Lage sein, diesen Jungen zu Boden schweben zu lassen.
Das ist diese Leviosa-Sache, ne?
Ja. Die sind einfach total speziell mit was sie jetzt finden, was Zauberei kann. Ja, ich meine,
sind wir mal ehrlich, der Durchsichtig-Umhang könnte eigentlich alle 8 Filme auf 2 runterkürzen, weil wir alles damit lösen könnten. Also so zum Beispiel, ne? Also so, oder ach, überhaupt, wie oft die auch ganz schnell an Orte laufen. Und wir wollen ja nicht mal, dass sie fliegen, was sie offensichtlich auch können. Weil sie könnten ja wenigstens mit dem Besen oder irgendwie. Also das ist schon immer sehr, sehr, sehr plot.
Die Zauberei ist sehr plot-driven in diesem Film. Also das
alles ist sehr plot-driven. Also ich meine, wir haben ja, es gründet sich ja in diesem ersten Teil eine Detektei, diese 3 Kinder. Und die ziehen immer die richtigen Schlüsse und zwar auch immer konsequent aus überhaupt keinen Hinweisen.
Ja, das ist so sich mir an null erschlossen, wie die auf den Punkt gekommen sind, wo sie quasi bis auf den großen Fehler, dass Snape nicht quasi der Böse ist.
Was ich übrigens auch dachte.
Erklärt haben.
Ich dachte das, als ich es erstmal geguckt habe, auch. Also ich war zum Schluss auch überrascht. Und das fand es dann auch total cool mit dieser Szene bei dem Quidditch und so, dass man, wenn man es zum zweiten Mal guckt, sieht, dass der dahinter auch die ganze Zeit irgendwas nuschelt.
Aber die Kamera schwenkt die ganze Zeit auf den Typen dahinter. Also wir bleiben nicht die ganze Zeit bei Hans Gruber, sondern die Kamera geht immer hoch.
Wir sind sowieso nicht die ganze Zeit bei Hans Gruber, schwenken auch zu anderen. Deswegen ist mir das da noch nicht so aufgefallen.
Schön, dass ihr ihn konsequent Hans Gruber nennt.
Wir haben es jetzt 2-mal gemacht. Aber wir sind tatsächlich jetzt schon konsequenter als die Zaubersprüche.
Auf jeden Fall, aber das ist tatsächlich alles, also alles in diesem Film ist immer Plotrum. Nicht nur das, was Zauberei kann, sondern alles, was passiert. Nichts passiert da irgendwie, um irgendwas zu illustrieren, sondern alle Dinge, die da möglich sind und passieren, sind nur, damit sie irgendwann in der Handlung einmal eine Sache sind. Zum Beispiel, was kein Architekt auf der Welt jemals so bauen würde, jemals so erfinden würde, was super hart überhaupt gar keinen Sinn macht, außer dass es vielleicht irgendwann mal in der Story gebraucht wird, sind diese verkackten Treppen in diesem Treppenhaus, die immer hin und her schwenken, ohne dass man weiß, wann und wohin. Und nur damit die einmal in eine falsche Tür reingehen, müssen diese Treppen die ganze Zeit in diesem Treppenhaus hin und her schwenken. Ja. Das habe ich, als ich das gerade eben gesehen habe, das erste Mal, wo sie dann da reinkommen.
Sieht cool aus.
Ja, aber es ist wirklich, es hat gar keinen praktischen Nutzen. Warum sollten Treppen random schwingen? Also nicht mal auf Befehl, sondern einfach so, oh, da musst du schnell laufen, weil dann schwingt die rüber. So die dümmste, wer würde das denn erfinden? Wer würde denn sowas bauen? Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ja, in dieses Bett musst du dich schnell legen, weil wenn du dich zu spät legst, fällst du leider in eine Lavagrube. So ungefähr. So ein Bett müssen die dann auch bauen. Das macht so hammer gar keinen Sinn. Da habe ich wirklich gedacht, wow. Also Zauberer können offensichtlich viel, sind auch viel, aber was sie wirklich gar nicht sind, ist Architekten. Man sollte kein Zauberer ein Haus bauen lassen. Das ist für mich die Lehre aus Hogwarts.
Ja. Nils ist vor Entrüstung richtig rot im Gesicht.
Ja, das ist wirklich. Also da habe ich mich irrsinnig auch so zum Beispiel, fand ich auch.
Ja,
das ist auch ganz auch ein wichtiger Punkt für mich.
Findest du?
Die Einrichtung Hogwarts betreffend, die Bilder, ne?
Ja.
Ja.
Die Gemälde, die bewegen sich alle. Und dann kommt man auf einem Gemälde, das in so einer Nachtsituation zum Beispiel, kommt eine Frau, bläst eine Kerze aus. Oder eine andere geht irgendwie aus dem Bild und macht irgendwas oder so. Aber wer soll denn die Bilder mal gemalt haben? Das ist ja völlig respektlos dem Künstler gegenüber. Ein Künstler malt doch ein Bild, weil er eine Situation einfangen will. Diese Bilder machen aber, was sie wollen. Wo ist denn da der Sinn von einem Bild?
Naja, da bist du jetzt gerade, aber finde ich, in deiner Imagination sehr eingeschränkt, weil wenn Bilder schon immer so zu malen sind in dieser Welt, dann wissen das die Künstler und dann wollen sie quasi nicht nur ein einziges starres Bild abbilden, sondern eine ganze Situation und hauchen der dann Leben ein. Das ist ja wie einen kleinen Film drehen oder so.
Ja, aber ich finde, dass die Bilder der Situation nicht gerecht handeln. Also das verstehe ich.
Es gibt ja verschiedene gute Künstler.
Weil dieses Film-Fernseh-Argument, das finde ich zum Beispiel bei der Zeitung gut und bei dem Fotoalbum und so. Wenn man sagt, bewegliche Fotos und so, geil, versteht jeder sofort.
Absolut.
Ist ein Killer-Feature, macht völlig Sinn. Aber bei Gemälden macht das eben irgendwie keinen richtigen Sinn, finde ich, weil die ja auch alle sehr autonom handeln. Die reagieren ja auch auf die Leute und so. Also das ist ja nicht, das denkt sich ja ein Künstler nicht aus.
Ja, aber der haucht diesem Bild halt Leben ein. indem er es sehr schön malt. Und dann hat das Bild natürlich auch ein Eigenleben gewisses. So funktioniert doch Kunst. Dass Bilder ja ganz anders sowieso auch auf dich wirken, als der Künstler sie intendiert hat.
Das stimmt, aber
das
wenn
ist
die,
ja eine Sache, dass das Bild ein Eigenleben kriegt. Und das ist ja dann so ein quasi ein Bild dafür.
Ja, aber Moment, du sagst jetzt gerade, dass es für mich anders wirkt als auf dich und anders wirkt als auf den Nächsten, der es sich anguckt. Ja. Aber Bilder, die sich bewegen und ihre Geschichte selber erzählen, wirken auf alle gleich.
Ja, das stimmt ja nicht.
Da.
Nein.
Da.
Nee, weil ja auch Filme nicht auf alle
Leute gleich wirken. Da fehlt ja die Interpretationsebene. Die wird dem ja genommen, dadurch, dass es seine Geschichte selber erzählt.
Ja, aber das Bild interpretiert sich halt selber.
Ja, aber das halte ich für einen Fehler. Das halte ich für ein, Verbrechen an der Kunst. Das halte ich für ein Verrat der Kategorie Kunst.
Verstehe. Und würdest du dir lieber solche Bilder malen lassen oder solche Treppen ins Haus bauen lassen?
Weil das habe ich mich nämlich auch zum Beispiel gefragt, die Bilder betreffend. Das sind ja immer so schöne Ölgemälde, die sich da so bewegen, die ja sowieso immer sehr realistisch gemalt sind. Aber viel interessanter wäre das doch, wenn mal so ein Miro sich da bewegen würde oder so ein Picasso sich bewegen würde oder so ein, oder irgend sowas Kubistisches oder sowas. Aber das, so weit sind sie dann wieder nicht gegangen, sondern immer nur so scheiß Ölgemälde, die halt diesen Fotorealismus abbilden. Das ist aber ja eigentlich am witzlosesten als bewegliches Bild.
Die sind aber halt auch wie ihre Klamotten halt in einer bestimmten Zeit stehen geblieben.
Ja, ja, absolut. Das stimmt.
Ja.
Aber so. Es ist so verschenkt, finde ich.
Das kleine Malerei-Duett.
Ja, das, nachdem ich zuletzt so viel wieder in Museen war, musste ich diese kleine Kunstkritik mal irgendwie
an diesem
Film loswerden.
Wenn du mal wieder einmal so ein Museum vorbeigelaufen bist, warst du in letzter Zeit nicht viel in Museen. Kommen wir mal wieder ein bisschen runter hier.
Du bist ja auch drauf.
Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Hermine und Draco Malfoy,
der junge Christian Lindner,
ja, total gleich sprechen.
Ja.
Dieses oberakzentuierte, herablassende, beide sind zu der gleichen Sprechsituation.
Ich würde auch die schauspielerischen Qualitäten der Kinder echt mal grundsätzlich in Frage stellen wollen. Allgemein.
Ja, ich kann immer Schauspielerqualität nicht sagen, da musste Nils sich zu äußern.
Ich finde, Hermine ist schon echt fragwürdig. Wirklich sehr drüber.
Aber die soll das ja so spielen.
Ja, aber es ist halt auch einfach wirklich sehr drüber. Also es ist halt, also ne, ich meine, okay, das sind Kinder. So, da muss man keine Feinheiten. Es ist schon krass, dass die es überhaupt alles so hingekriegt haben und so. Ich finde, Ron macht's ganz gut.
Mhm.
Und bei Draco, finde ich, geht's auch. Bei dem ist es halt, wirkt es nicht, also auch schon, aber wirkt es nicht immer so krass drüber wie bei Hermine. Bei ihr wirkt wirklich alles sehr aufgesetzt, so super starr. Das hat so alles immer so einzelne Schritte, jede Mimik, jede Reaktion hat so, kommt so in einzelnen Schritten.
Ja.
Ja.
Ich finde, also man sieht schon auch, dass das Kinderdarsteller sind. Ich finde es auch jetzt nicht so das super überzeugende Spiel, aber das kommt natürlich vor allem in den Szenen mit den erwachsenen Schauspielern zum Tragen, wo dann auch noch dazu kommt, dass das ja alles sehr, sehr gestandene Schauspieler sind, die Erwachsenen. Ja. Also so alles relativ bekannte, meist britische Namen.
Alles britische Namen. J.K. Rowling hat darauf bestanden, dass alle Schauspieler englischer Herkunft sein müssen. Es gibt nur eine Ausnahme, einer ist irischer Herkunft. Alle anderen sind, da hat sie darauf schon, das war eine von ihren absoluten Bedingungen. Und es geht sogar so weit, dass zum Beispiel Robin Williams angeboten hat, ohne Gage zu spielen, den Hagrid. Und weil sie aber darauf bestanden hat, dass nur Schauspieler englischer Herkunft dann vorkommen, ist es dann nicht geworden.
Die Frage ist, hätte es sein können, dass Sean Connery Dumbledore wird?
Dumbledore?
Dumbledore.
Vielleicht. Rosie O'Donnell wollte auch irgendwas spielen, aber ich habe jetzt gerade vergessen, was.
Vielleicht die dicke
aber,
Frau
aber,
im Gemälde.
Aber so. Robin Williams als Hagrid hätte ich viel lustig gefunden.
Auf jeden Fall alles gestandene Schauspieler und dagegen müssen so Kinder-Laiendarsteller natürlich dann erst recht abkacken in den allermeisten Fällen. Wobei ich auch, muss man wirklich sagen, finde, dass Radcliffe das schon da wahnsinnig gut macht. Also dass der schafft das wirklich sehr, ja, sehr klein zu spielen. Das finde ich schon bemerkenswert. Das macht er wirklich sehr gut. Mir fällt allerdings auch das erste Mal auf, dass der augenbrauenmäßig wirklich kurz vor Monobraue ist. Das ist mir noch nie so krass aufgefallen. Die gehen wirklich über den halben Nasenrücken, seine Augenbrauen. Das hat mich kurz ein bisschen erschrocken.
Aber wenn dann später im Film sind sie dann irgendwann getrimmt.
Irgendwann ist es jemandem aufgefallen und dann wurden die gezupft.
Maria, über diese Daniel Radcliffe-Sache, ja, da reden wir aber erst dann. Also möchtest du vermutlich erst...
Das erste Mal dabei, deswegen...
Ja, ja, also wir im Sinne von ihr.
Also ich und Daniel Radcliffe rattenscharf.
Aber wir reden dann da ab der Stelle im Film drüber, wenn man vermuten kann, dass er schon Schamhaare hat.
Ja, wäre vielleicht ganz gut. Absolut.
Also jetzt im ersten Teil konnte ich mich noch in der Hose lassen.
So, jetzt Sorge. Gab es eine Szene, die ich gerne kurz erwähnen würde, weil mir dazu so ein wahnsinnig guter Spruch eingefallen ist, den ich gerade eben schon, während wir es geguckt haben, gedroppt habe. Aber
und der auch die, da wahrscheinlich schon absolute Begeisterung.
Die WIMAF-Öffentlichkeit muss ihn erfahren, weil wir nämlich dann die erste Szene haben, in der Snape irgendwie in seinen Klassenraum kommt, indem er die Tür irgendwie aufzaubert und in den Raum geschossen kommt.
Oder fast eigentlich so, es ist so ein bisschen
Eintritt.
Als würde die so eintreten. Genau. Ja, genau.
Woraufhin ich gesagt habe, dass Snape offensichtlich der Kramer von Hogwarts ist. Ja. Weil es wirklich ein Kramer-Auftritt ist, den er da hinlegt.
Und wie er auch die Tür dann offen lässt einfach, wenn er nur so halb in den Angeln hängt. Und das, er ist ja eigentlich so ein Sneaky-Typ, also auch so eine ungewöhnliche Auftritt von ihm. Dann lasst uns, ja?
Ja, und da, es geht ja jetzt auch quasi darum, uns so ein Daily Life in Hogwarts zu zeigen. Das ist ja jetzt eben diese ganze Sequenz, wo wir auch mal so alle...
Die Namen, Stundenpläne.
Genau, wo wir auch mal so alle Klassen so ein bisschen gezeigt kriegen, was es so für Unterricht gibt und sowas alles. Und was ich irgendwie krass finde, was mir aufgefallen ist, ich überlege gerade, an welcher Stelle das genau war.
Ich spiele die ganze Zeit mit dem Mikro, das hört ihr bestimmt alle. ich bin bei Slytherin.
Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber an irgendeiner dieser Stellen war das, wo ich gedacht habe, so... Also der Harry Potter, der fängt echt super schnell an, sich über gar nichts mehr zu wundern. Für den ist ganz schnell alles so super normal, obwohl da alles super weird ist und er das gerade zum ersten Mal gezeigt bekommen hat.
Ich glaube, dass Kinder ganz schnell eine neue Realität akzeptieren können. Ich finde, das ist ein ganz oft wiederkehrendes Motiv in Filmen und in Büchern, dass Kinder super schnell eine neue Realität akzeptieren. Weil sie noch nicht so lange sich dem Standard, deswegen sind ja auch Märchen und all diese so Geschichten für Kinder noch so toll, weil die so ganz doll sich noch in so Sachen reinversetzen können. Wenn wir irgendwann Metallbürste der Realität glatt gehobelt worden sind. Und
mit Bürstenhobel. Ja.
Okay. Und aber Kinder haben das noch und deswegen akzeptieren die das dann schnell. Ich glaube, für mich war das total realistisch. Ich meine, überleg mal, im Zoo hat die Schlange gezwinkert und seine erste Idee war, oh, du verstehst mich?
Das ist ja auch, total
easy. Wobei im Buch so ein bisschen angedeutet wird, dass schon öfter ihm so Sachen passiert sind.
Ja.
Über die er sich gewundert hat. Also deswegen, dafür hatte der Film dann keine Zeit, aber.
Aber was ich an dieser Unterrichtssequenz irgendwie merkwürdig oder was ich mich immer gefragt habe, und da ist es mir wieder aufgefallen, die lernen nicht lesen und schreiben und rechnen oder so. Wenn die in die Welt losgelassen werden, sind die ganz schön gearscht. Offensichtlich muss man das nicht können.
Das ist ja die Oberschule, ne? Mit 12 sind wir auch an die Oberschule gekommen. Grundschule haben die alle normal gemacht.
Ja, aber ich meine, konntest du mit 12 alles, was du wissen musst? Also meinst du, wir wären mit 11, 12 fertig?
Also schreiben, lesen konnten wir am
Ende. Ja, aber so.
Um halt im Ministerium zu arbeiten oder im.
Ja, die werden schon vorher noch eine Ausbildung machen.
Also, Fremdsprachen.
Wenn du im Ministerium arbeitest. Ja, aber das sind ja Sachen, du bist ja auf Hogwarts, die sind ja da, also du kannst ja auch andere Sachen und Kurse belegen. Also wir sehen natürlich
immer. Ja, sehen wir nie, ja. Deswegen habe ich mich halt gefragt, ob die auch was Normales lernen.
Die Leute im Ministerium, die da arbeiten, so, das wirst du erst noch kennenlernen jetzt. Dann wird es ein bisschen bürokratisch.
Ich freue mich,
darauf hat sich sehr gefreut.
Ja.
Dass die sich ja dann auch andere Ausbildungen einfach noch machen. Also wir gehen ja auch noch mal zur Uni, wenn wir mit der Hochschule fertig
sind. Ja, aber ich glaube, man lernt auf der Gymnasium, Realschule, Hauptschule schon auch noch mal 2, 3 zusätzliche Skills, die wir jetzt auch im heutigen Leben trotzdem noch gebrauchen können. Also ich glaube nicht, dass die Grundschulbildung ausreicht, um all die Sachen zu können, die du im Erwachsenenleben dann brauchst. Also Ich verstehe schon, was Frieda meint. So dieses, die lernen ab da, ab Hogwarts, ab der 5. Klasse quasi, lernen die nur noch zaubern.
Ja, aber wenn wir jetzt so anfangen, Leute, dann müssen wir jetzt auch mal so, dass das Schulamt mal sagt, warum sind denn jetzt plötzlich so 2% aller Kinder nicht mehr da? Und tauchen plötzlich in den Sommerferien auf. Also so, weißt du, das, also da sind wir jetzt bewegen wir uns auf ganz dünnem...
Da kann Hogwarts ja...
Ja, aber da bewegen wir uns gerade auf ganz dünnem Weltakzeptiereis. Also, weil jetzt wird es wirklich wirr.
Na, aber man könnte die doch einfach auf Hogwarts auch noch normale Dinge lernen lassen.
Klar, aber dann will ich auch es ehrlich gesagt nicht gezeigt bekommen, weil ich brauche nicht bei denen im Kurs mit drin.
Ja, aber
drin
man könnte es mal erwähnen irgendwie. Ich finde es schon, ja. schon einen berechtigten Einwand.
Ja, ihr Danke. Seid... Na, ist doch gut. Ich sag ja nur, seid das, mal ein bisschen mehr Harry also, und ein bisschen weniger.
Wenn du einmal auf der falschen Treppe stehst, bist du plötzlich im Matheunterricht. Ja.
Und das wäre nun keiner. Das ist im dritten Stockwerk. Dann lass uns doch jetzt über Quidditch reden.
Okay.
Ja, dazu zu Quidditch. Und das passt auch dazu, weil dann gab es ja vorhin noch das Besentraining, wo die jetzt erstmal Besen fliegen und so. Reiten, fahren, weiß nicht, wie sagt man bei Besen? Besen fahren? Besen fliegen?
Besen fliegen, glaube ich.
Wieso rutscht man da nicht runter? Ich kapiere das nicht, wie man so darauf sitzen kann, dass man nicht von diesem runden Griff, auf dieser runden Stange andauernd runterrutscht. Das raff ich einfach nicht.
Ja, die haben hinten irgendwie noch so Fußdinger, wo die mit den Füßen drin stehen quasi. Das sieht man nur immer, also sieht man ganz selten mal
bei
an den Besen.
Bei den Quidditch-Besen, bei den Profibesen sozusagen, aber bei den normalen Besen doch nicht.
Haben nicht alle Besen und man sieht das nur nicht immer? Sind die da nicht einfach nur inkonsequent in der Darstellung?
Und die haben nur die Profis. Weil ich die Besen-Expertin bin. Ja. Ich weiß auch nicht. Also manchmal sieht man diese, die so Art steigbügelmäßig so sind. Aber die Besen, die da, als sie es zum ersten Mal gelernt haben, auf dem Hof lagen, hatten das auf keinen Fall.
Ja, stimmt.
Keine Ahnung.
Das macht mich wirklich wahnsinnig, diese Frage. Das macht mich wirklich verrückt, die da
verrückter
so oft.
Verrückter als das mit den Treppen?
Ja. Die, weil bei den Treppen akzeptiere ich einfach, okay, das ist Bullshit. Das ist,
akzeptierst du? Nachher, ich habe gar nicht das Gefühl, dass du das akzeptierst.
Aber bei den
deine Gesichtsfarbe sagte irgendwie was anderes. Ja, ja.
Bei den Besen, das macht mich wirklich so verrückt, weil es auch noch so ein zentrales Element ist und dann bei Quidditch noch so wichtig wird. Aber das ist, ich stelle mir immer selber vor, auf so einem Besen zu sitzen und den so festzuhalten. Und du musst ja quasi dein ganzes Grip, also das Sitzen auf dem Besenstiel und so, alles, was du da an, das ist schön leises Geräusch, das du da machst, Maria. Das genießen wir jetzt ein bisschen. Also den ganzen Grip, den du auf dem Besen hast, die ganze Sitz und so weiter und so fort, das hast du alles nur in deinen zwei Handflächen. Du musst ja quasi deinen Sitz und deine Position nur durch die Hände kannst du dir halten. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil an der Hose wäre es ja viel zu rutschig irgendwann. Obwohl der manchmal auch die Hände wegnimmt.
Zauberei.
Das reicht mir gar nicht also in dem Fall. Das kann ich nicht akzeptieren. Das macht mich.
Ja, ich habe auch schon oft gedacht, dass es auch für die Männer, weil die sitzen die ganze Zeit auf dieser harten Stange mit ihren kleinen Penen und kleinen Eiern. Und das ist doch unangenehm.
Ach, das ist ein Quatsch. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Also das ist ja diese...
Männer fahren ja auch Fahrrad.
Deswegen sagen Männer...
Deswegen, ja, aber da ist ein Sattel
ja,
drauf.
Deswegen gibt es ja Manspreading, weil die sagen, ja, ich kann nicht so, ich kann die Beine nicht so eng zusammenhalten und so.
Nein, aber auf so einer Stange jetzt irgendwie, wenn du jetzt auch so, sieht man doch auch immer, ist doch immer so ein Gag im Film, wenn Leute so tun und dann auch so auf die Stange knallen, das ist doch schon scheiße.
Ja, aber wenn du dich draufsetzt in aller Ruhe, dann...
Das ist gut.
Ja, ja, okay. Da passiert nichts. Da kann sich alles gemütlich da hinlegen, wo es hin soll.
Verstehe.
aber das finde ich... Das macht mich einfach irre. Und dann, und das geht dann natürlich Hand in Hand mit dem Spiel, mit den sinnlosesten Regeln des Universums. Warum hat die einfach Versatzstücke aus Sportarten genommen und gedacht, ich nehme noch ein bisschen was davon, ein bisschen was davon und erfinde jetzt noch was, damit man ein Spiel hat am Ende, das super exotisch wirken soll, das so wirken soll, als könnten sich das nur Zauberer ausdenken, als könnten das nur Zauberer spielen. Aber man gleichzeitig sagen muss, okay, aber es macht halt auch wirklich gar keinen Sinn. Quidditch ist das sinnloseste Spiel des Universums. Ich konnte mich daran erinnern, dass mich das damals schon im Kino irre gemacht hat, diese ganze Quidditch-Sequenz, als ich den das erste Mal gesehen habe und nicht verstanden habe, diesen Film. Weil ich da gedacht habe, worum geht's denn hier? Wieso, wenn das ganze Spiel vorbei ist, wenn der das goldene Ding fängt, wieso wird nicht einfach nur das goldene Ding gefangen? Warum der ganze Scheiß vorher mit hin und her und Tore und Knüppel und drei wenn Bälle und noch ein Ball und hin und her?
Also wie ich das richtig verstanden habe, wird der auch oft einfach nicht gefangen.
Ja.
Und dann wird quasi nur mit den Toren entschieden.
Ja, aber dann könnte man könnte diese Tore weglassen und einfach so lange, bis einer den goldenen Ball gefangen hat, spielen.
Das ist ja aber nicht so
aber
spannend.
Dann ist so wenig los. Ja. Also ich meine, du kannst auch beim Fußball jeden Ball geben, dann müssen sie sich nicht um einen streiten.
Nee, eben nicht. Das ist eben, das macht eben keinen Sinn. Und dann auch diese drei verschiedenen hohen Ringe. Wieso sind da drei verschiedene hohe Tore?
Na, bestimmt unterschiedliche Punkte. Die sind ja auch verschieden groß, glaube ich, oder?
Nee. Aber da kriegt jeder immer nur 10 Punkte für jedes Tor, das da geworfen wird.
Na, es gibt ja drei Bälle.
Ja, ja.
Also wahrscheinlich vielleicht sind die beiden rechts und links für den mittleren Ball.
Aber die anderen Bälle sind ja eher so Behinderungsbälle, während der eine Ball der Torwurfball ist.
Stimmt.
Und dann irgendwie, und also überhaupt ein Spiel zu machen, in dem es die Regel gibt, okay, wir spielen jetzt alle, aber wenn hier am Rande des Spielfelds der eine das macht, dann ist sowieso das ganze Spiel vorbei. Das ist so, also da merkt man schon mal, okay, an Werbekunden hat bei dieser Sportart niemand gedacht, weil das kann auch nach 5 Minuten vorbei sein, sozusagen, und dann können wir alle wieder nach Hause gehen. Aus dem, by the way, seltsamsten Stadion der Welt. Ja, aber das hat man
doch zum
Beispiel
auch beim Boxen, dass es schnell vorbei sein kann.
Ja. Das stimmt, aber selten.
Da hat wohl auch keiner an Werbekunden gedacht.
Ja, beim Boxen denkt man mehr an Werbekunden, aber da ist es tatsächlich selten, dass es ein K.O. in der ersten Runde
aber liegt. Jetzt versetze ich mal emotional nach Hogwarts. Die Welt, die du da kennengelernt hast, wie es da aussieht, worum es da geht, was das für eine Schule ist,
ja,
wie wichtig
aber dann,
genau sind da Werbekunden.
Ja, aber, dann muss ich aber dann muss ich sagen, okay, dann war es wahrscheinlich so, okay, in Hogwarts, als das entstanden ist, haben sie gesagt, alles klar, Günther, du hast jetzt lange genug das Treppenhaus
Günther
entworfen,
Hogwarts übrigens.
Erfind doch mal einen Sport.
Und du meinst, der Architekt dürfte das machen.
Ja. Danke dir fürs Treppenhaus, wir bräuchten jetzt nur noch einen Sport, dann ist hier alles komplett. Und dann
wenn
hat er Quidditch
erfunden. Wenn der Sport möglichst die gleiche Logik hätte wie die Treppen,
genau.
Bei der wir seit 2 Wochen alle wahnsinnig werden, weil wir auch keine Köche mehr haben und jetzt Essen zaubern müssen,
ja.
Ja, das
absolut.
Ist ganz lieb.
Absolut. Also das ist, und dann hat er gesagt, und wisst ihr was, ich habe jetzt hier diesen Sport erfunden und als kleines Bonusschmankerl habe ich euch auch noch direkt das Stadion dazu entworfen.
Ich bin heute der Podcast aus der Hölle. Mir ist gerade meine Erdnussflips-Tüte gegen das Mikro gefallen. Entschuldigung. Das war bestimmt sehr laut. Ich stell dir jetzt weg, Leute.
Na.
Ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr Lindenstraße nicht mehr haben wollt.
Also das Quidditch-Stadion ist ein Oval, auf dem die Leute auf einer Art sehr hohen Mauer, / Tribüne sitzen und stehen und dieses Spiel verfolgen können. Und alle 50 Meter ist diese Mauer, mitten auf dieser Mauer ein Turm, auf dem oben nochmal 20 Leute sitzen können. Und von diesen Türmen sind da ungefähr so 6, 7, 8. Diese Türme sind aber auch nochmal 50 Meter hoch. Also irgendwie bei diesem Stadionentwurf hat jetzt keiner so richtig an Praktikabilität oder sonst was gedacht, sondern irgendwie muss es hoch sein, aber dann ein paar müssen noch viel höher sein als die anderen. Das ist nicht so richtig, das habe ich irgendwie auch nicht kapiert.
Zauberei.
Ich muss ehrlich sagen, dass bei mir an Quidditch hängt überhaupt nicht mein Herz. Deswegen kann ich da jetzt nicht. Also ich habe schon versucht, aber ich weiß nicht, wie es bei Frieda ist. Hast du da mehr Emotionen?
Nö.
Okay. Dann habe ich eine Frage an euch, die nichts mehr mit Quidditch zu tun hat.
Sehr gut.
Kurze Info noch zu Quidditch. Harry ist der jüngste Seeker seit Ewigkeiten.
Des Jahrhunderts.
Des Jahrhunderts und spielt jetzt also Quidditch. Deswegen ist es für uns auch so interessant.
Ach so, ich fand es auch immer noch mega uninteressant.
Ja, ja. Der Wunschspiegel.
Ja.
Ja.
Haben wir ganz kurz, dann haben wir jetzt aber, überspringen wir den Troll.
Stimmt.
Und Weihnachten.
Ja, ich habe auch tatsächlich zwischendurch mal, als wir gegessen haben, eine gute Dreiviertelstunde.
Na, ich bin tatsächlich aber auch direkt vom Quidditch zum Wunschspiegel, weil alles andere dazwischen war irgendwie einfach nur so, irgendwas muss ja passieren.
Okay,
so ein
wir haben einen hässlichen Troll gesehen.
Na.
Und
Harry hat zu Weihnachten
den unsichtbar machenden Umhang.
Ja. Und Schach gespielt.
Ja.
Das fand ich auch so ein bisschen. Das Schach hätten sie uns vorher nicht zeigen müssen. mir hätte es gereicht, dass sie es am Ende spielen müssen. Also so, das fand ich so ein bisschen, okay, jetzt haben wir die einmal bei den Schachspielen sehen, was überhaupt kein Ding ist und auch nie wieder passiert.
Ja.
Und dann kommt, müssen sie halt später Schach spielen. Das fand ich so auch so ein bisschen.
Okay. Ja, aber es war so ein bisschen, damit wir irgendwie Ron auch mal eine Superpower geben können, weil sonst ist er wirklich nur der funny Sidekick irgendwie, der hier nur so die den Comic für den Comic Relief
sorgt. Ja, aber mir hätte es zum Beispiel gereicht, wenn sie am Ende gesagt hätten, Ron, du kannst auch so toll Schach spielen und dann
macht er das. Das fand ich schon okay, dass sie uns das einmal auch gezeigt haben, dass okay, er so jetzt. Der Schachcrack ist.
Also im Prinzip kann man ja vielleicht einmal auch grob zusammenfassen, weil wir jetzt nicht jedes Detail besprechen, ist die Story so ein bisschen, dass irgendwie doofe Sachen an Hogwarts passieren. Und das Harry ist halt sein erstes Jahr da und er wird von allen erkannt, alle wissen, wer er ist. Der Junge, der lebte. Mhm. Und weil Voldemort ihn vor 11 Jahren versucht hat umzubringen und das nicht geklappt hat, und er hat jetzt nur die Narbe auf dem Kopf. Und ab und zu fängt die Narbe an zu brennen in so bestimmten Situationen. Komischerweise, wenn er für uns so suggeriert, dass es irgendwie mit Snape zu tun hat, hat es dann ja aber nicht. Und deswegen vermuten wir dann einen Großteil des Films, und das bestätigt sich später auch, dass Voldemort auf irgendeine Art und Weise wieder
am Start ist,
weil es passieren halt sehr merkwürdige Dinge. Wir kommen jetzt gleich nach dem Wunschspiegel auch zu der Bestrafung in sehr großen Anführungszeichen. Genau, und dann wird halt auch dieser Troll losgelassen und es passieren wahnsinnig viele Sachen in Hogwarts, wo jederzeit Kinder sterben könnten.
Ja.
Das muss man mal sagen, das ist eine absolute Todesfalle, diese Schule.
Aber, und um das gleich zu sagen, das passiert jetzt nicht nur, weil Voldemort es auf Harry abgesehen hat, sondern weil das anscheinend ein tiefer wurzeltes Prinzip dieser Schule ist, dass alles immer gefährlich ist.
Ja, ja, dass alles immer auch tödlich enden könnte und sei es auch nur einfach irgendwie Unterricht, wo Federn fliegen sollen, wo ein Kind fast explodiert. Also es ist immer eine große Gefahrensituation. Ja, genau. Und jetzt entdeckt Harry einen Raum, in dem ein Spiegel steht. Und das ist ein Spiegel, der dir zeigt, was du im Innersten am meisten begehrst.
Nerigap.
Ja. Und ich wollte euch fragen, was würde da bei euch zu sehen sein?
Also nur kurz, das ist ja vor allem deswegen bemerkenswert, weil Harry guckt rein, sieht seine Eltern, die er nicht mehr kennengelernt hat, weil die gestorben sind, als er Baby war.
Ja.
Und wie wir auch erfahren haben, von Voldemort umgebracht. Und deswegen begehrt er natürlich sehr, die einmal zu treffen.
Eltern zu haben, ja.
Genau. Und er sieht die im Spiegel und so. Und das ist so ein ganz besonderer Moment für ihn. Dann kommt Ron, weil Harry ihm das zeigen will. Und dann sagt Harry, siehst du da meine Eltern? Und Ron guckt in den Spiegel und sagt, nö, ich sehe mich als Schulsprecher. Ja. Also ist das Rons ist größtes Begehren, Ron ist Schulsprecher von Hogwarts zu werden.
Ja, Anerkennung. Also, Anerkennung, ja.
Vor allen Dingen, weil er ja auch große Brüder hat und so.
Ja.
Aber ich fand's auch lustig. Ja. Das sagt uns schon ein bisschen was über Ron.
Ja, das stimmt.
Was würde bei euch dazu sehen sein? Also zumindest von den Sachen, die ihr hier sagen könnt im Jugendfall.
Benedict Cumberbatch.
Du und Benedict Cumberbatch?
Vielleicht.
Oder nur Benedict Cumberbatch.
Was würde ich da sehen?
Nee, ich bin da schon. Ich bleib dabei.
Okay, jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall uns beide sehen.
Ich auch.
Oh.
Das ist auch das Erste, woran ich dachte, dass ich sehe, wie wir jetzt super alt zusammen werden.
Jetzt schäme ich mich ein bisschen.
Wieso?
Warum denn?
Das ist doch komisch, das weißt du doch. Ich glaube, da muss man sich. Uns muss man wirklich nicht als. Vergleichsbar.
Aber vielleicht würde ich auch.
Weißt du, wir machen jetzt hier einen auf Dufte und oh, es wäre so schön, wenn wir zusammen alt werden, so und auf dem Hausweg streiten wir uns aber wieder darüber, ob sich Treppen bewegen sollten oder nicht.
Aber vielleicht. Also,
das hat alles seine Vor- und Nachteile.
Aber vielleicht würde auch noch irgendwie Cameron Diaz nackt um uns rumtanzen.
Boah, wie anstrengend das wäre. Ich würde mir die ganze Zeit Sorgen machen, dass sie sich eine Blasenentzündung holt.
So, vor allem, wenn ihr beide alt seid, zusammen auf der Bank sitzt und dann Cameron Diaz nackt immer um euch runter. Ja,
also,
weiß ich
Moment.
Nicht, ob ich das
ist
will.
Ja nur ein Sehnsuchtsspiegel. Da wäre natürlich die verrückt nach Mary Cameron Diaz, die um uns rumtanzen würde. Mit so einer hochstehenden Haarsträhne.
Aber würde sie auch tanzen, wenn wir schlafen? Oder wie ist da die Situation?
Wie willst du dich denn im Spiegel schlafend sehen? Du bist doch immer wach, wenn du in den Spiegel guckst.
Ich glaube, wir gehen hier gerade an diese Sache ganz anders. Egal. Also, das nächste ist, dass die Kids nachts draußen sind. Erst versucht der niedliche kleine Neville Longbottom,
ja.
den ich sehr, sehr gern habe, weil ich gerade alle Teile gesehen habe, ist er mir einfach noch sehr nah.
Neville ist toll.
Sie aufzuhalten Und sie werden dann von Draco Malfoy bei Hagrid beobachtet und er verpfeift sie dann an Professor McGonagall, weil sie dürfen nachts nicht raus.
Ja, und als Strafe müssen genau. sie dann nachts raus.
Nicht nur, dass sie nachts raus müssen, sondern sie müssen nachts genau zu der Person, wo sie waren. Ja. Und mit der Person in eine weitere Verbotsstufe hoch in den verbotenen Wald.
Ja. Eine sogar, potenziell tödliche Nachtwanderung.
Der sogar im Titel das Verbot schon hat.
Und da müssen sie alleine
genau,
rumlaufen.
Und da müssen sie sich trennen. Und zwar, weil Einhörner ermordet wurden. Das heißt also, die Prämisse ist, dass irgendwas in diesem Wald umherläuft, was andere Lebewesen umbringt. Deswegen ist die Strafe für die Kinder, in den Wald zu gehen, sich zu trennen vom Erwachsenen und mal einfach zu gucken. Haltet einfach die Augen offen.
Da habe ich übrigens Draco echt gut verstanden, als er sagt, das erzähle ich meinem Vater. Ja. Weil, hallo? Was ist das auch für eine Frechheit?
Fand's auch frech. Ich meine, es ist natürlich das erste Treffen zwischen Harry und Voldemort, aber das hätte man ja auch auf dem Klo machen können, oder so.
Ja, habe ich die ganze Sequenz habe ich überhaupt nicht kapiert. Was haben denn jetzt auch plötzlich Einhörner damit zu tun?
Oder Einhornblut
und,
halt.
Ja, und dann trinkt er irgendwie das Einhornblut, um länger zu leben, aber nachher lebt er doch sowieso am Hinterkopf von irgendwem und so. Ich habe das alles nicht kapiert. Das war mir so, da wurde es dann so überfrachtet, so, ah, ich muss noch irgendwie Einhörner reinbringen und dann bringe ich noch so einen Centaurus rein oder was. Der kommt da plötzlich auch noch aus dem Nichts angehoppelt.
Ja,
und
die
so.
Leben da, die
also die tauchen dann noch öfter
ja,
auf.
Ja,
die, ja die sind, klar, wir bestimmt tauchen ja öfter auf. Aber
jetzt in dem Moment war es tatsächlich
etwas. Ist ein bisschen
etwas too
overload,
much. Ja, ja, es hätte,
so.
Den hätte man auch später einführen können.
Leichter Fantasy-Overload.
Ja, und dann fand ich aber halt so, und dann hat man auch gesehen, dass dann auch so das CGI-Budget dem Ende zuging, weil sie offensichtlich nur noch so ein schwarzes Cape an so Strippen schnell durch den Wald gezogen haben, als er weggeflogen ist, weil das war so krass.
Das sieht echt scheiße aus. Und was ich daran noch bemerkenswert
wie an so ein Perpetuum mobile.
Was ich an diesem Voldemort-Geist noch bemerkenswert schlechter fand, ist, dass wenn der so, wenn er wegschwebt, dann schwebt er nach oben so, so am Kreuz hängend mit so ausgebreiteten Armen, aber hauptsächlich bewegen tut er sich immer, wenn er sozusagen sich vertikal bewegt, überm Boden. Mhm. Also, dass man da easy so drauftreten könnte, ja. Und so als Fußabtreter. Sorry.
Das ist so ein bisschen unklar tatsächlich, also weil einerseits ist er an dem Hinterkopf von dem anderen, also hat sich ein Wirt quasi gesucht. Seine Seele, glaube ich, ernährt er, also dass er stärker wird, dazu braucht er das Blut. Ich glaube, das ist so die Idee. Mhm. Aber trotzdem kann er dann auch alleine einfach in einem schwarzen Umgang, ja, Umhang in den Wald flattern, also ein bisschen unklar gewesen. Weil eigentlich müsste er an dieser Person immer dran sein.
Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht der Typ ist quasi und
nee, er ist ja dann auch teilweise nur Rauch.
Achso, ja, ja, ja.
Also das war so ein bisschen verwirrend.
Voldemort ist echt all over the place in dem Film. Also da weiß man noch gar nicht so richtig, wie man denen so, wie man
ja,
der hat
ja da
auch
noch eine
soll.
Nase.
Ja, da war ich auch entsetzt. Ja. Eine Nase, es geht überhaupt.
Ich habe währenddessen auch mal gegoogelt, warum er eigentlich keine Nase hat.
Und?
Weil er so viel Schlechtes gemacht hat und so sehr sich der dunklen Macht verschrieben hat, dass er sich mehr und mehr den Schlangen annähert, also Reptilienformen.
Deswegen ist er auch immer so.
Genau, deswegen hat er dann keine Nase mehr und ist dann auch so, hat so glatte Haut und so. Keine Ahnung, warum er sich deswegen keine Maniküre mehr leisten kann, aber das da kommen wir später zu.
Dann geht's irgendwie so, dann ist er so, das war jetzt das erste Treffen, Harry und Voldemort, und so. Dann irgendwie so ein paar Tage später haben sie dann plötzlich so einen Geistesblitz, die Kids, und rennen zu Hagrid, weil sie ihn irgendwas fragen. Achso, sie wollen ihn fragen. Was wollen sie ihn fragen?
Ach so, was das für ein Typ war, der ihm das Drachenbaby-Ei, also Norbert das Drachenbaby gegeben hat quasi.
Genau, weil also Harry hat diesen Geistesblitz ja überhaupt nicht erklärt, wie er den haben kann. Das kann doch kein Zufall sein.
Ja, er will unbedingt ein Drachenbaby und dann trifft er jemanden, der ihm ein Drachenbaby gibt.
Ja, und ich dachte so, ja, wir sind in der Zauberwelt, wo es Drachen gibt. Ich finde das eigentlich jetzt gar nicht so weit hergeholt.
Und ja, aber es ist halt, ich glaube, Harry hat so den Geistesblitz, dass, also Hagrid kann einfach die Klappe nicht halten und das wird Harry in dem Moment klar und der muss sich an irgendwen verplappert haben.
Ja.
Irgendwie vermutlich an Snape.
Genau, und er checkt dann sozusagen, dass er damit abgelenkt werden soll oder irgendwie.
Genau.
Nee, oder er verkauft seinen Hund? Nee.
Was? Nee, der Typ gibt ihm das.
Aber warum kriegt er den Drachen?
Na, damit kriegt er halt Hagrid ins Gespräch und dann unterhalten sie sich darüber, ob er mit Tieren und dann sagt er, ja, ich habe ja diesen großen Hund und der kann
Fluffy,
wenn er Musik und naja, dann schläft er ein, wenn er Musik hört.
Und da ist das Interessante, als sie dann zu Hagrid rennen, weil Harry diesen Geistblitz hat, sitzt Hagrid vor seiner Hütte und spielt auf der Blockflöte das Thema von Harry Potter.
Ja, das ist so cool.
Das ist ein etwas sinnloser Bruch der vierten Wand, finde ich. Das ist doch völlig sinnlos. Wieso spielt er denn das Harry Potter-Thema? Aber bei Krieg der Sterne läuft auch kein Stormtrooper rum und pfeift so la 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 la.
Ja, warum sollen jetzt alle Filme alles gleich machen? Ich verstehe überhaupt nicht.
Ich finde, es macht, ja, weil das Thema ist doch, das ist doch aus dem, dieses musikalische Thema ist doch, Indiana Jones singt auch nicht sein Thema. Es macht keinen Sinn, dass Hagrid das Thema auf der Flöte spielt. Weil
vielleicht
er kennt
ist
den
es
Film
ein
ja
Zaubererwelt-Klassiker. Für dich
ist halt die Musik exogenetisch und nicht.
Nee, ich bin, das ist,
wow.
Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Das ist nicht okay, das macht wirklich keinen Sinn.
Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort war.
Ich fand, das klang super.
Ich habe das ja mal.
Aber also ich finde das gar nicht schlimm, weil für mich hatte das dann so, alles klar, okay, dieses, was wir als Titelmelodie kennen, ist offensichtlich irgendwie so eine uralte Zaubererweltweise, die immer, wenn es melancholisch wird, irgendwie weitergegeben wird, von Familie zu Familie, weißt du?
Also dann, melancholisch hat Hagrid gar nicht gewirkt, also das heißt.
Ja, so ein bisschen. Er musste ja sein Drachenbaby abgeben.
Na.
Da war er schon, glaube ich, ein bisschen traurig.
Also ich mochte das nicht. Ich finde das nicht okay, wenn das so reingebrochen wird.
Du bist aber übrigens überstimmt, ne? Also das ist halt. Ihr habt ja die Treppensache und bei der Bildersache bin ich auch eher bei Maria. Die Treppensache von mir aus, die kannst du haben. Aber die Titelmelodie, nein. Und? Ist das das richtige Wort?
Nee, es ist nicht das richtige Wort. Ich habe das richtige noch nicht gefunden, aber es ist irgendwas mit exodiagetisch,
exodiagetisch.
Nee, aber es ist halt nicht, ich habe halt exogenetisch gesagt und das können wir ausschließen. Also es hat nichts mit Mendel zu tun. Es ist nicht dominant rezessiv.
So, naja, und dann auf jeden Fall hat nach diesem Geistesblitz. Nach diesem Geistesblitz und nachdem Hagrid offensichtlich den Film im Kino schon gesehen hat und deswegen das Lied auf der Hütte spielen konnte.
Da passiert jetzt übrigens erst das mit Neville, sorry, dass er sich versucht aufzuhalten.
Ja, stimmt.
Achso, ja, stimmt. Deswegen kriegen sie ja noch die Extrapunkte.
Genau.
Da beschließen sie, sie müssen in den Keller gehen, auf der Luke im Boden, auf der Fluffy liegt, der dreiköpfige Hund, Fluffy, den sie einmal vorher kurz gesehen haben. Und sie müssen da hin, weil da irgendwie, sie glauben, dass das Snape ist, weil da der Stein der Weisen ist.
Ja.
Richtig. Ja.
Der so. Hund, sie hat das, die, den Geistesblitz hatten sie ja schon, dass der Hund den Stein der Weisen bewacht. Ich verstehe aber auch nicht, wie sie auf die Idee kommen, dass sie da irgendwas ausrichten können. Denn sie, aber das ist so typisch, wie Kinder halt Detektiv spielen. Jetzt also wir haben früher auch drei Fragezeichen gespielt.
Es wird doch auch kurz gesagt, dass der Stein der Weisen irgendwie Voldemort hilft, wieder zu Kräften zu kommen oder irgendwie
naja,
sowas.
Ja, sie vermuten das ja.
Aber das ist doch schon das Einhornblut. Was braucht er denn alles, um irgendwie wieder, um weiter leben zu können?
Nee, das Einhornblut irgendwie reicht halt nicht. Das verlängert nur irgendwie, das reicht aber von der Energie nicht und der braucht das Elixier aus dem Stein der Weisen.
Du guckst gerade ganz schön, du schwimmst gerade ganz schön, Frieda. Du schwimmst gerade ganz schön durch die Fantasy-Logik.
Das könnte eventuell an der kleinen Feierlichkeit zum Sieg der silbernen Stimme liegen.
Also ich finde das.
Worte,
ich find
was
das,
ist das?
Ich finde, dieser Stein der Weisen hat überhaupt keine Funktion. Ich kapiere
naja,
nicht, was der für eine.
Also Voldemort ist ja irgendwie in der Vorgeschichte, die wir nicht kennen, irgendwie getötet oder zerstört worden oder auf jeden Fall nahezu vernichtet worden. So. Und der braucht Lebensenergie, um wieder zu Kräften zu kommen. Und es gibt halt diesen Stein der Weisen von Nicolas Flamel.
Flanell oder so heißt er, glaube ich.
Flamel, ja. Der den dazu benutzt, daraus ein Elixier macht und deswegen seit Jahrhunderten lebt oder so. Und das weiß so. Und diesen Stein hat, um den vor Voldemort zu schützen, nehme ich mal an, hat Dumbledore den aus Gringotts geholt, weil danach wurde ja Gringotts auch überfallen. Aber da war der Stein schon weg, weil Hagrid den rausgeholt hat. Und bewahrt den in Hogwarts auf, weil er da am sichersten ist.
Also,
und Fluffy bewacht den.
Also der Stein war in dem Paket, das
ja.
Hagrid da aus der Bank mitgenommen hat.
Ja. Und genau. Und
wo wird das denn alles erzählt mit diesem, irgendwann erzählen sie das, also ich kann mich noch an den Namen Nicolas Flanell erinnern, weil der sich anhört wie Flanellhemd, Und ich dachte, das ist ein komischer Name, aber sehen wir den eigentlich jemals? Nee, der wird
ich
nie
glaube,
gezeigt.
Das erzählt Hermine, weil sie das in einem Buch gelesen hat. Die versuchen ja auch rauszufinden, wer dieser Flamel ist, und dann findet sie irgendwie in einem Buch, dass der diesen Stein der Weisen, und dann schlussfolgern sie halt, okay, der muss im Keller sein, dort wird der bewacht, weil irgendwas aber muss ja dieser Hund bewachen, also ist es wohl der Stein und der soll vor Voldemort bewacht werden.
Ja. Aber das ist, ich finde, da wird so wahnsinnig viel palavert in diesem Film, so irgendwie so ins Blaue erklärt. Ich konnte gar nicht, also ich habe das
ja,
so,
dafür sind wir doch da, um
ja,
es dir jetzt
zu erklären.
Ich konnte
dem nicht folgen, ich habe das nicht kapiert irgendwie mit diesem Stein. Auch wer ist denn jetzt dieser Nicholas Flamel, weil der am Schluss ja dann auch noch im Off stirbt, weil nämlich, weil einfach Dumbledore erzählt so, ja, der Nicholas Flamel, der hat sich jetzt übrigens geopfert und hat den Stein zerstört, deswegen kann er nicht mehr leben.
Der lebt ja jetzt schon seit, ja, weil er immer das Elixier aus diesem Stein
gewinnt. Wieso sehen wir denn den nicht einmal? Wieso wird denn dieser Typ nicht einmal gezeigt?
Hättest du noch eine Figur mehr ertragen?
Na, aber du kannst doch nicht die ganze Zeit von dem erzählen und der ist die wichtigste Person, weil der diesen Superstein erschaffen hat und so, und wir sehen den nicht einmal, und am Schluss wird gesagt, ja, der ist jetzt übrigens tot, weil der Stein wird jetzt zerstört. Was ist das denn? Die können doch nicht die ganze Zeit nur in einem Film stundenlang über eine Figur reden und die nicht einmal zeigen. Das kapiere ich einfach nicht. Das macht mich fertig.
Das macht echt viel fertig bei dem Film. Ich bin sehr froh, dass wir den gewählt haben, weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier so eine Lindenstraßensituation haben. Und das war ja auch
diese
die
Wut.
Idee.
Ich kapiere das wirklich gar nicht. Das ist.
Naja,
also,
aber jetzt hast du doch zumindest schon mal verstanden, warum es diesen Flamel gibt und was der Stein der Weisen ist und warum Voldemort den haben will.
Ja, ich kapiere aber nicht, und wie gesagt, was braucht Voldemort denn noch alles? Er braucht einen Wirt, auf dessen Hinterkopf er lebt. Er braucht Einhornblut, damit irgendwie er als Teppichvorleger
weiterleben
kann.
Da hat er ja den Stein der Weisen noch nicht. Er hat ja das Elixier noch nicht. Und solange wie er das Elixier noch nicht hat, ernährt er sich oder quasi benutzt er das Einhornblut, um nicht zu sterben und Lebensenergie zu gewinnen, damit er irgendwann auch wieder körperlich werden kann.
Ja, das funktioniert ja super. Würde ich an dieser Stelle mal sagen.
Ich gebe mir wirklich große Mühe, dir
also,
das zu erklären.
Ja, aber es ist irgendwie.
Ja, Maria?
Ich hätte jetzt hier noch so einen Absatz über Nicholas Flamel.
Ja, bitte.
Nicholas Flamel ist der einzig bekannte Zauberer, der den Stein der Weisen herstellen konnte. Seine Frau Pernell und er haben bis ins hohe Alter von über 650 Jahren in Devon gelebt. Da der Stein der Weisen allerdings mit Flamels Einverständnis 1992 zerstört wurde, konnte der Zauberer danach kein Lebenselixier mehr daraus gewinnen, um sich und seine Frau am Leben zu erhalten. Ihr Vorrat ließ den beiden jedoch genügend Zeit, ihre Angelegenheiten in aller Ruhe zu regeln. Geil, ne? Sag genau, du bist super happy.
Wow.
Habe ich richtig gespürt.
Wow. Das ist ja wirklich der Hammer. Diese ganze Flamel-Story ist ja so krass, einfach nur hinbehauptet, damit irgendwie die Geschichte dieses Films weitergeht. Das ist ja nicht zu fassen.
Es gibt übrigens die Legende, Flamel und seine Frau Perrinelle seien dank des Lebenselixiers nie wirklich gestorben, stützt sich darauf, dass ihr später geöffneten Särge leer waren.
Wow.
Also ich habe aber noch eine andere Information für euch, die euch super wichtig ist.
Ja.
Weil mich das fertig gemacht hat, weil ich habe es nicht nur studiert, sondern auch unterrichtet. Wir reden von, ich habe es jetzt nur in Englisch gefunden, weil ich habe es ja auch in Englisch gelernt. Es gibt Diegetic und Non-Diegetic. Und Diegetic Music ist Musik, die in der Welt des Films stattfindet, die Charaktere auch hören.
Hm.
Und Non-Diegetic ist quasi der Soundtrack, den wir hören.
Ja.
Ja. Exogenetisch.
Sondern es ist Non-Diegetic.
Ja, und wird dann plötzlich Diegetic.
Was?
Non-Diegetic to Diegetic,
genau.
Ist es dann.
Aber manchmal wird es ja auch gemacht, ne? Es ist ja auch ein Stilmittel, dass es plötzlich dann in so, dass man etwas als Soundtrack hört und dann macht plötzlich jemand im Film Radio aus und dann hört die Musik auch oft oder so. Das hat man ja auch schon oft gehabt als so Stilmittel.
Ja, aber nicht, ne? Na.
Ich weiß aber, dass das jetzt nicht das hier ist.
Naja.
Deswegen finde ich es ganz schön, wenn du dich ein bisschen weniger aufregst jetzt.
Das ist nochmal eine ganz andere. Ich bin da, bei Musik bin ich wahnsinnig empfindlich.
Wir kommen jetzt aber schon zu der großen Action-Sequenz.
Zum sinnlosen Finale, ja.
Fluffy, naja, erstmal haben wir Fluffy,
ja.
Dann haben wir jedes Kind kann quasi seine Eigenschaften einmal unter Beweis stellen. Also ja. Hermine ihre Klugheit, Harry sein fliegen können, offensichtlich, ist sein Ding. Und Rons Mut und Aufopferungsbereitschaft. Mhm.
Und gute Schachskills.
Ja. Und obwohl ich glaube, dass tatsächlich dieser Mut und diese Aufopferungsbereitschaft das ist, was ihn da auszeichnen soll, nicht das Schach, aber.
Aber deswegen haben wir das ja vorher gesehen, dass er so gut Schach spielen kann.
Ja. Yeah.
Als sie Weihnachten Schach gespielt haben, damit uns jetzt klar ist, er wird dieses Schachspiel gewinnen.
Und dann haben wir aber eine das klassische.
Das fandst du ja gut, ne? Das fandst du gut. Das war das nochmal. Das fandst du ja gut, ne?
Dann haben wir eine klassische, ohne mich könnt ihr es schaffen, Situation.
Ja, da habe ich mich gefragt, also Zauberschach.
Ja. Ne?
Zauberschach, uns wird irgendwie erklärt oder suggeriert, dass man dabei wirklich sterben kann und dass Ron sich im Prinzip opfert.
Naja, zumindest weiß er nicht, wie schmerzhaft und gefährlich
das da wird. Aber das ist ja so, ja. Ich opfere mich, weil ohne mich geht's, du bist wichtiger, Hermine am Schrein und so weiter. Aber dazu habe ich zwei Fragen.
Okay.
Die erste ist, sie sind ja an dieser Stelle in der Story aufgrund von wahnsinnig vielen Vermutungen.
Ja.
Also es ist überhaupt kein Beweis, dass, wenn Harry jetzt weiterkommt, irgendwas Wichtiges passiert. oder er nicht irgendwie hinten auf dem Parkplatz von Hogwarts rauskommt. Also das ist ja gar nicht klar an dem Punkt. Und es ist dann auch, also auch wenn alle ihre Vermutungen richtig sind und er jetzt im nächsten Raum auf da noch Snape trifft, wie sie denken, der mit dem Stein der Weisen irgendwie rummacht, wissen sie ja immer noch nicht, dass der überhaupt wichtig ist. Dass da jetzt irgendwas Wichtiges passiert, was verhindert werden muss. Also, oder dass es jetzt quasi, wenn Ron sich jetzt opfert und Harry in den nächsten Raum kommt, dass, auch wenn Snape da ist mit dem Stein der Weisen, dass sie das Voldemort, also dass es irgendwas ist, wofür es sich jetzt gerade hier zu sterben lohnt. Also so, das ist überhaupt nicht klar an der Stelle. Ja. Und er ist aber bereit zu sagen, den jungen Mann kenne ich jetzt seit 2 Wochen. Wir haben uns auf den Hof angeschrien, dass wir ein paar Ideen hatten wegen dem Hund. Und es gibt eine Drachensache. Also ich glaube, ich sterbe jetzt mal. Weil das ist die Schwere der Situation. So, und da dachte ich wirklich, also es hat sich mir nicht so richtig übertragen, aber trotzdem fand ich es eine tolle Szene mit dem Schachspiel. Mir hat es sehr gefallen, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, warum jede Schachfigur voller Luft war, die dann rausexplodiert ist. aber man hat auch so ganz klar gesehen, dass Ron einfach nur runtergefallen ist. Also so, dass da jetzt, also der Junge vorhin auf dem Besen müsste eigentlich viel töter sein, der da vom Dach gefallen ist, als Ron, der jetzt hier aus 1,50 Höhe irgendwie runterfällt. Deswegen war diese ganze Szene für mich so ein bisschen verworren. Aber ich fand sie trotzdem toll. Ich mochte diese lebendes Schachspiel-Idee, fand ich total cool. Warum auch immer das da übrigens im Keller steht. Ganz unklar auch. Und vor allen Dingen, bauen sich die Figuren danach wieder auf? Oder ist das wie ein Escape-Room-Spiel, dass man das nur einmal spielen kann? Und wie ist dann auch der andere Professor da durchgekommen? Hätte das ja auch spielen müssen.
Naja, das...
Weil das ist doch der Witz, dass er ihm quasi immer einen Schritt voraus ist. Deswegen hat er sich ja das leichteste Instrument der Welt, die Harfe, zu Fluffy geholt, um Fluffy einzuschläfern und da unten reinzukommen.
Und das dann hat er aber auch Fluffy geschafft. Wieder über die Falltür gelegt.
Da habe also ich auch dran gedacht, ja genau. Aber trotzdem, es heißt ja, also mir, ich habe das so verstanden, dass er quasi jeden Schritt, den die machen, vorher gemacht
genau.
hat.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob Zauberschach auch so insofern Zauberschach ist, dass es sich danach immer wieder aufbaut. Was ja übrigens sein kann, weil sonst könnten die das ja auch in der großen Halle nicht wieder spielen.
Ja.
Aber es ist so trotzdem ein bisschen...
Ja, ich finde, ich muss jetzt echt mal sagen, also ich...
bis hierhin hat er ja
hier ja kein Miesepeter sein, aber diese ganze Schlusssequenz ist so beknackt. Ich finde das vollkommen dämlich. Ich finde diese Schlüsseljagd dämlich nach dem rostigen Schlüssel, wo ihm dann alle Schlüssel hinterherfliegen und dann plötzlich aber Pfeile sind, sobald die Tür zugeht, weil sie dann alle in der Tür stecken bleiben, weil sie da so mit Karacho drauf fliegen. Dann irgendwie, ich finde diese Schlingpflanzen noch cool, die sind irgendwie eine coole Bedrohung und auch, dass man sich nicht viel bewegen darf und sondern ruhig bleiben muss, dass die einen loslassen. Das finde ich super. Die gefällt mir total gut, die Station. Das ist so eine richtig gute Abenteuerstation.
Die Schlingpflanzen gibt er uns, Friede.
Die ist so, nee, die finde ich echt, weil die hat so was Treibsand-ähnliches irgendwie so, das finde ich irgendwie gut. Aber dann diese Schlüssel sind so, fliegende Schlüssel, hä? Fuck it irgendwie. Und dann auch so, und dieses Schach, ey, warum den Riesen, Schach ist das lämste Spiel des Universums. Warum muss ich jetzt Riesenschach spielen? Wollt ihr, dass ich schlafe? Was ist denn mit euch los? Was soll denn dieser Schach Film hier? Schach ist
ein total
hier?
Spannendes Spiel.
Ja, aber okay, wenn man 100 ist. Aber wo ist denn, aber Schach ist doch, wo ist denn Schach?
Aber Nicolas Flamel ist halt 650.
Ja. Wo ist denn Schach, was man irgendwie so, also das, was soll denn Schach in diesem Fantasy-Kontext? Ich fand das total lame. Also nee, auch ich fand so, das gut. Ich finde auch, dass das, wie die das Schachspiel inszeniert haben, so eine Figur nach der anderen explodiert in so Übergängen, so geschnitten irgendwie, so Timelapse-mäßig irgendwie. Das habe ich gedacht, ja, okay, und jetzt kommt gleich die letzte Figur natürlich, auf der Ron sitzt und so. Das, also, ich fand das irgendwie alles so unspektakulär. Ich habe mir das Ende einfach viel spektakulärer vorgestellt, als diese Aufgaben, die echt so.
Naja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, es ist halt Teil 1 von 8. Also
ja, aber
die
da,
ganz großen Sachen passieren natürlich.
Das ist klar, aber ich weiß nicht, ob die da auch beim ersten Buch schon dran gedacht haben, dass es ja einfach erstmal nur ein erster Teil ist. Vor allem auch, dass sie beim Schreiben dran gedacht hat, also ich mache das erste Buch, lasse ich jetzt mal so ein bisschen halbspannend aussehen, weil ich werde ja noch 7 schreiben. Das glaube ich nicht, dass sie so gedacht hat. Die wollte schon jedes Buch spektakulär enden lassen.
Ich glaube, dass du gerade verkennst, was auch die Zielgruppe ist. Also die Zielgruppe von Harry Potter war auch schon immer quasi das Alter von Harry Potter. Deswegen ist es ja so toll, dass man mit denen so wächst. Das war ja auch so eine ganz große Herausforderung in der Produktion, dass sie von Anfang an sich mit der hingesetzt haben, gesagt haben, wir können jetzt in Ruhe produzieren, diese Filme, oder wir machen die richtig hier Karacho und Dampf, damit die Darsteller die ganze Zeit die Darsteller bleiben können und wir quasi nicht alle 3 Jahre neue Darsteller haben. Und deswegen wird ja Harry Potter, also die Filme werden ja auch von Mal zu Mal ernster und düsterer und es geht um mehr, weil eben auch die Zuschauer beim ersten Teil noch 11 waren. Und dann wächst man da so mit rein. Deswegen, ich finde, das ist halt ein Kinderfilm. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm, dass quasi die Pferde sozusagen, also wenn dieses Schachspiel jetzt zum Beispiel in Teil 7 oder 8 passiert wäre, wären das halt richtige Tiere gewesen, die ja gestorben wären oder irgendwie so. Also es wäre viel dramatischer gewesen. Aber jetzt, der ist halt noch für Kinder und ich finde das sehr Tolles.
Ja,
das Einzige, was ich auch, also
ich finde es irgendwie ich finde es undramatisch.
Ja, ist okay. Aber ich habe, also die große Dramatik soll ja sein, dass es Voldemort tatsächlich noch gibt.
Ja.
In der letzten Szene. Was ich auch nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt oder ob das am Ende irgendwie, oder ob mir das durchgerutscht ist, aber warum hat er den Stein der Weisen plötzlich in der Hosentasche?
Na, das ist irgendwie der Trick in dem Spiegel. Also der Stein der Weisen war im Spiegel versteckt und dadurch, dass Harry den retten wollte, ist er quasi, hat er es im Spiegel gesehen und das ist halt irgendwie Zauberei, genialer Einfall, wie Dumbledore selber sagt und sich da auf die Schulter klopft.
Ach, das ist das, worüber er da spricht.
Ja, ja, ich glaube.
Okay. Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber für mich war das schon damals.
Er ist auch völlig überhaupt gar nicht logisch. Nee, es ist wirklich ist es überhaupt nicht logisch. Es ist halt witzig, also witzige Idee so, aber er bärt jeder Logik.
Für mich war das Wichtige an dieser Szene, Voldemort ist wieder da, es gibt ihn noch, er ist zwar jetzt erstmal wieder geschwächt, aber er ist quasi, das war für mich so dieses, deswegen, das hat mir eigentlich gereicht, das war nicht schon krass genug. Dir nicht.
Ja, dass die ganze Szene, also irgendwie, dass der die ganze Zeit auf dem Hinterkopf von diesem Turban-Typen ist, also auch die ganze Tag über das Gesicht immer abgebunden hat, sozusagen. Ja. Und dann irgendwie Harry sich dadurch rettet, dass der Typ zu Staub zerfällt, sobald er ihn anfasst.
Das fand ich auch.
Und irgendwie alles da ist, also da ist so viel Deus Ex Machina in dieser Szene.
Ja,
ja. Da habe ich gedacht, ist auch so, okay, der erste also Teil jetzt ist wirklich. So
ich habe eine Liste von den, wie die Teile beliebt sind. Und also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und der ist auf Platz 6 von 8. Also ist auch schon wirklich nicht der.
Es gibt noch 2 schlechtere. Ich freue mich. Nee, aber ich finde es ja im Großen und Ganzen, es ist ja, also jetzt mal ganz ernst gesagt, es ist ja, ich finde es ja gar nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es irgendwie alles kacke finde oder so. Ich mag auch diese Welt, ich mag die Zauberei, ich mag auch so Besonderheiten so einer Welt und so.
Zum Beispiel?
Ich mag so diese Schokofrösche und so Details, sowas. Und das hat das ja ganz viel, diese Liebe zum Detail.
Das finde ich nämlich auch. Ich finde nämlich, tatsächlich, ich kann auch total viel auseinandernehmen. Zum Beispiel, dass Harry Potter bis zum Ende von Hermine, aber auch den ganzen Film von verschiedenen Leuten gesagt wird, dass er ein wirklich großer Zauberer ist. Er zaubert halt gar nichts in dem Film. Also wirklich gar nichts. Also er versucht es zweimal, es klappt nicht. Und dann macht es Hermine. Und auch sie geht zum Schluss nochmal zu ihm, du bist ein sehr großer Zauberer, vergiss das nicht. Und dachte so, wirklich? Also weil, haben wir noch nicht gesehen.
Ja.
Also, und also man kann wirklich sich die einzelnen Sachen so nehmen und die total auseinandernehmen und dann sind die auch total albern und das ist irgendwie alles nicht, auch in sich nicht schlüssig und dann hat er halt plötzlich den Stein in seiner Korthose und was? So, und der Stein, das sieht auch schon so dumm aus, also das ist einfach so ein bisschen so aber ich finde, dass das ist mal so ganz klassisch, dass der wirklich viel mehr ist als die Summe seiner Teile, so dieser Film, weil das ist, ich mag die Charaktere total, ich mag auch, dass Hermine so übertreibt, für mich übertreibt witzigerweise Draco mehr als Hermine, aber das ist wahrscheinlich echt so, wie man das so wahrnimmt. Ich finde das toll, wie Hogwarts aussieht, ich will sofort in den Gängen rumrennen und irgendwie da so sein und was du auch sagst, sind jetzt diese Details, diese ganzen kleinen Sachen, wie cool der Zug aussieht und was da so alles passiert, eben die Sachen, die wir gar nicht erklärt kriegen, weil sie so als Alltag passieren, so eben wie auch diese bewegten Bilder und irgendwie solche Geschichten und die große Halle und so, wie da dann auch, ich mochte auch am meisten an Weihnachten, als sie in der großen Halle halt einfach nur gesessen haben und Schach gespielt haben, man sieht, manche machen ihre Hausaufgaben und so, dass das so ein Alltagstag sozusagen ist.
Ja.
Also das finde ich auch total toll, aber je öfter ich den gucke und natürlich auch heute gerade noch mit diesem Blick drauf, was ist daran jetzt auch nicht logisch oder so, ist halt total, das ist völlig Quatsch. Chaos.
Ja, ja. Totaler Quatsch.
Absolut.
Aber total toll. Also ich hatte wirklich am Ende direkt dieses, oh Gott, ich will weiter gucken.
Wie ist es bei dir jetzt? Freust du dich auf die nächste? Bist du also, oh Gott.
Ja, wir gucken das ja jetzt. Wir ziehen das halt jetzt durch. Also mich
jetzt haut, brauchst du auch kein Diplomat mehr werden.
Mich haut der erste Teil jetzt nicht um. Ich finde den irgendwie, ich finde, da ist echt viel, also ich finde, der ist eigentlich wirklich gar nicht gut geschrieben. Ich mache mir immer wieder gern Gedanken übers Buch und so. Das ist mir ja irgendwie immer wichtig. Und da muss man sagen, ist bei dem Film einfach, da ging es wirklich nur darum, dass alles toll aussieht und dass Kinder sagen, oh, das würde ich auch gern können. Aber es ging nie darum, eine wirklich kohärente, stimmige Geschichte zu erzählen in diesem ersten Teil.
Ja.
Weil da, das, also das würde eigentlich ein Drehbuch Doc den Leuten vorne und hinten um die Ohren schlagen, was da für Zufälle in diesem Film andauernd passieren und wie alle Figuren immer zufällig gerade die eine Sache wissen, die sie gerade wissen müssen.
Ja.
Und zwar aus dem Nichts. Das ist wirklich sehr auffällig und sehr eklatant an diesem Film.
Ja.
Und das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich fand zum Beispiel, was mir dann am Ende noch aufgefallen ist, der hört dann auch nicht auf. Ich hatte so ein leichtes Herr der Ringe 3 Gefühl, weil am Ende irgendwie, dann musste ich von dem nochmal verabschiedet werden und dann muss zu dem nochmal gesagt werden, bis nächstes Jahr und dann ist immer noch nicht vorbei und dann müssen wir nochmal alle zum Zug gehen und so. Also das, der hört auch nicht auf, obwohl der Fall schon lange gelöst ist sozusagen und dann müssen noch alle Häuser ihre Punkte kriegen und so, dann dauert das irgendwie noch mal.
Das ist, hört auch total auf, das haben die völlig verworfen. Ich glaube, da haben sie nach der ersten, das passiert glaube ich nie wieder, dass sie Punkte kriegen.
Nee.
Ich glaube nicht. Und das fand ich auch nämlich am Ende albern, dass Dumbledore Gryffindor noch so Pseudopunkte hinten rausknallt.
Ja, vor allem kriegt der Slytherin immer von allen Schulleitern immer richtig einen reingewirkt, auch Draco. Also kein Wunder, dass der böse werden muss, weil der wird immer mega gedisst.
Ja, ja, total.
So, der ist zwar schon ein Arsch, aber er wird dann dafür von den Lehrern noch gedisst.
Mhm.
Das finde ich irgendwie
aber ich
pädagogisch
auch so,
sehr zweifelhaft.
Ich fand es auch so von Dumbledore, er zählt halt alle Punkte auf und da hat halt Slytherin gewonnen und dann denkt er sich einfach noch welche aus für Gryffindor.
Ja, auch so, dass es halt genau reicht. Also
ja,
dass es halt gerade so noch reicht.
Aber das fand ich auch wieder so ein richtiges Kinderfilm-Element, weil da freut man sich als Kind halt vorm Fernseher so drüber.
Ja.
Da macht man sich halt keine Gedanken. Und das, in dem, da ist mir dann auch wieder eingefallen, es ist halt ein Kinderfilm.
Also ich kenne ja die Teile, viele Fragmente der Teile, die jetzt alle folgen noch, weil ich dann immer wieder so halb mitgeguckt habe oder so. Und es gibt so ein paar Sachen, auf die ich mich freue, die ich auch mochte immer, die ich immer gut fand. Es gibt ja in irgendeinem Teil dann diesen Wettbewerb, den sie da machen müssen. Irgendwie, das weiß ich noch, dass ich das wahnsinnig cool fand, mit diesem, wo er da am Grunde des Sees irgendwas finden muss und so.
Trimagische
genau, Turnier. Das fand ich zum Beispiel super cool, da kann ich mich noch dran erinnern und so, da freue ich mich drauf. Deswegen, ich freue mich
vorsichtig
schon.
Der Film, wo du dich gerade drauf freust, ist der siebtbeliebte von den acht.
Na, nee, das fand ich irgendwie cool. Und ich freue mich vorsichtig so drauf, das jetzt weiterzugucken. Und auch, ich freue mich tatsächlich einmal alles ganz gesehen zu haben, so. Aber wenn ich jetzt sozusagen freiwillig entscheiden müsste, würde ich nach dem ersten Teil, glaube ich, erstmal nicht unbedingt weitergucken. Dafür war es mir dann ein bisschen zu zusammengehuddelt alles.
So ja, verstehe ich. Na, wir werden jetzt diese Woche ja direkt den zweiten gucken.
Ja. Große Freude. Du kleiner Muggel.
Der vierte ist der beliebteste.
Azkaban?
Nee, der beliebteste in der Liste, die ich gesehen habe, war die von Rotten Tomatoes. Mhm. Ist der letzte Teil der beliebteste, aber das hängt wahrscheinlich mit der Emotionalität zusammen.
Aber ist dieser...
Mit diesem, und der vorletzte, der unbeliebteste übrigens.
Ist der mit diesem trimagischen Turnier nicht auch der mit dieser, wo dann diese Frau kommt und Hogwarts übernimmt? Nee. Die alte?
Nee. Das erst später.
Ja, weil das fand ich auch ganz gut. Das war, ich glaub, was, Teil 5. Was die Harry Potter-Filme wirklich extrem gut machen, das kann ich mich daran erinnern, weil das hat mir immer gut gefallen, ist so diese, ist so eine super krasse Ungerechtigkeit darstellen und uns davon dann erlösen. Also auch diese Familie, bei der Harry immer ist, die hasst man ja ab der ersten Sekunde, weil die so gemein zu dem sind und so grundlos. Und dann werden die halt jetzt im ersten Teil von Hagrid erschrocken und der kriegt einen Schweineschwanz und so. So dieses, das so auflösen, diese, so eine Ungerechtigkeit.
Das sind so Stellen, wo so Kinderklassen im Kino so jubeln.
Genau. Ja. Und das ist halt toll. Ja. Das gucke ich auch wahnsinnig gerne, wenn so Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit so bestraft wird.
Ja. Das finde ich irgendwie auch die Bösen, also es ist ja jetzt keine so Charakterstudie, wo man so, wie so in Filmen, keine Ahnung, wie der Pate, wo wir trotzdem für die Bösen routen, weil die haben halt auch ein gutes Herz und so. Ja. In Harry Potter ist es schon meistens relativ klar, außer bei wirklich so 2-3 Charakteren, die da so ein bisschen rausfallen. Aber so, so Draco Malfoy, den hasst man halt bis fast zum Ende so.
Also das hört nicht auf.
Obwohl er den besten Captain, der jemals Captain einer Enterprise war, als Vater hat.
Aber findest du das immer noch jetzt, wo wir auch wissen, was mit Lorca los war?
Ja, natürlich. Dem wurde Unrecht getan.
Das ist so ein Quatsch, Nils.
Lorca wurde
wirklich
Unrecht getan.
Also ich halte wirklich
ja
viel
böse,
von dir,
ja,
aber das ist Quatsch.
Das war ja der böse Paralleluniversums-Lorca. Irgendwo muss noch der gute, echte Lorca sein.
Ja, aber der ist ja dann vielleicht doof.
Nee, der ist auch gut.
Ach so, okay. Also ich würde sagen, dass wir jetzt hier an dem Punkt angekommen sind. Leider muss ich jetzt hier auch ein Passwort eingeben, um zu wissen, wo wir eigentlich sind, an welcher Uhrzeit.
Ja, wir haben jetzt fast 2 Stunden über diesen ersten Teil geredet. Das werden interessante 4 Wochen für alle Wiemann-Fans.
Ja. Ich bin auch übrigens gespannt, ob wir das schaffen, weil wir haben uns da logistisch ganz schön was aufgebürdet. Gerade kurz vor Weihnachten, wo noch wahnsinnig viel zu tun ist. Weil wir wollen natürlich, wir machen das ja auch so, dass wir jeden zweiten Film alleine gucken, auch ehrlicherweise ein bisschen für uns, weil wir das nicht schaffen, so kurzfristig so viele Leute einzuladen, mit denen wir aufnehmen, weil was ihr natürlich nicht mitkriegt, ist, dass es manchmal schon kompliziert ist, Termine zu finden in unser aller busy Leben und wir echt wöchentlich das, und das würden wir jetzt nicht hinkriegen, kurz vor Weihnachten Leute so uns ranzuholen, dass wir
zweimal
die Woche einen Gast haben.
Wir wollen es ja auch den Gästen nicht antun, dass sie direkt 2 Harry Potter Filme gucken müssen, weil einer dauerte schon einen halben Tag.
Ja. Eventuell wollen wir es beim letzten Teil machen. Die letzten
wenn
beiden,
Uke Bock hat. Wir wollen ja Uke für den letzten
Bock
fragen.
Hat, Uke hört uns nicht, deswegen erfährt er das jetzt noch nicht, dass wir ihn schon wieder fragen, ob er dabei ist. Und falls ihr euch wundert, warum Uke schon wieder dabei ist, wir haben ihm versprochen, dass wir den letzten Harry Potter Teil mit ihm machen. Na. Und dieses Versprechen halten wir natürlich. Außerdem lieben wir Uke und können nicht genug von ihm kriegen.
Absolut.
Und
wir können auch nicht genug von Frieda kriegen. Ja. Vielen Dank, dass wir heute hier bei dir sein durften.
Ja, sehr gerne.
Und du
gerne
mit uns den Film geguckt hast.
Total. Wenn du Lust hast, in den nächsten paar Tagen den zweiten Teil zu gucken und Bock hast, mit Remote mit uns aufzunehmen, dann machen wir auch den zweiten Teil mit dir.
Also
das ist jetzt deine Zeit, über die du entscheiden musst. Triff jetzt keine emotionalen Entscheidungen.
Auf gar keinen
Überleg
Fall.
Überleg bis morgen, aber das gibt... Wir können es ja dem Gast immer anbieten.
Absolut. Vielleicht zum Ende dieser heutigen Episode von mir die Frage an euch beide. Mhm. Was erwartet ihr von April 2019? Seid ihr aufgeregt? gibt es eine gewisse Herz-Handflatter-Situation? Oder vielleicht sogar ein weinendes Auge, das sagt irgendwie, naja, Mitte Mai 2019 ist eine unserer großen Leidenschaften zu Ende.
Ich bin hundertprozentig sicher, dass das scheiß Internet nicht zufrieden sein wird mit dem Ende, mich dahin manipulieren und beeinflussen wird, dass ich auch nicht zufrieden bin.
Also wir reden über die letzte Staffel Game of Thrones, nur damit das noch
und
klar
ist. Und das deswegen, weil das hat sich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einer Serie schon mal so dabei war emotional Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das alles so aufgelöst wird, dass ich irgendwie happy bin am Ende. Weil ich will eigentlich kein Happy End, aber ich will auch nicht kein Nicht-Happy End. Also ich weiß selber auch nicht, was ich will. Und ich will eigentlich, dass Daenerys Targaryen mit Dings hier, Dothraki-Anführer Khal Drogo wieder zusammenkommt. Und das wird man mir nicht geben. Weil Frieda? Jason was? Momoa ist jetzt im Wasser unterwegs.
Jetzt Aquaman.
Nils meinte so schön, dass er sich so lustig findet, dass er den Anführer, der Dothraki gespielt hat, die Angst vor Wasser haben und jetzt Aquaman ist.
Ich weiß gar nicht, was ich vom Ende erwarte. Also ich glaube, ich habe gar keine Erwartung, weil ich auch keine Vorstellung habe, wie es ausgehen kann. Ich bin sehr überraschungsbereit. Ich freue mich, ich glaube, ich freue mich einfach eher drauf.
Ich bin gespannt.
Und ja. Ich bin auch nicht, weil die Serie hat mich dann wirklich mehrere Jahre jetzt begleitet und glücklich gemacht und bin dann auch nicht sauer oder traurig, dass es vorbei ist, glaube ich. Also
es wird ja auch schon jetzt sind ja 27 Spin-offs angekündigt. Ja, genau. Also. Erstmal die Zeit 1000 Jahre vor den jetzigen Handlungen, also quasi die Geschichte des Hauses Stark oder so, glaube ich, wird mal erzählt, wie sich das gegründet hat und so. Das ist ja die erste Serie, die geplant ist, die erste Spin-off-Serie.
Ich bin sehr gespannt. Nicht gespannt, sondern ich habe jetzt zum ersten Mal erst vor kurzem, um wieder zu Harry Potter zurückzukommen, hier die unglaublichen Biester und wo sie zu finden sind. Ihr wisst, was ich meine.
Fantastische Tierwesen.
Genau, und ich war super enttäuscht, ich fand den total doof, den Film. Und deswegen, ich werde jetzt den zweiten.
Da hältst du nicht von Spin-offs.
Aber.
Meinst du, es wird einen Lindenstraße-Spin-off geben, jetzt nach dem Tod der Lindenstraße?
Also.
Ist das schon wirklich gegessen? Meint ihr nicht, da gibt es so viel Aufruhr, dass das...
Das ist, glaube ich, nicht wie damals, als Steven und ich 20 Mal Schluss gemacht haben. Ich glaube, das meinen die jetzt ernst. Das Geile ist, dass wenn jetzt ein Lindenstraßen-Spin-off passiert oder irgendwie Netflix sich entscheidet, warum auch immer übrigens, das weiterzumachen, wäre mir das halt richtig egal, weil ich sowieso sterbe, bevor wir die normale Lindenstraßen-Serie durchgemacht haben. Das heißt, das ist überhaupt keine Bedrohung für mich.
Aber man muss sagen, Lindenstraße ist die einzige Serie nach Game of Thrones, bei der du wirklich emotional so involviert bist.
Ja. Aus völlig unterschiedlichen Dead Ecken Face.
Deines Emotionsspektrums.
Ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende des Abends angekommen.
Was wäre, wenn jetzt bei Game of Thrones jetzt noch diese ganze Handlung weiter erzählt wird, der eine da liefern sich nochmal eine Schlacht mit dem letzten Drache, es lebt glaube ich nur noch ein Drache oder so.
Wow.
Was auch immer da passiert, sei es wie es ist. Und wenn dann in der letzten Folge, in der letzten Minute plötzlich man so den Schreibraum von George R.R. Martin sieht und wie er so aufwacht mit so einem Spuckefaden und so aufwacht und so, es war alles nur ein Traum, sagt und dann Abspann.
Ja, das wäre halt völlig okay für mich, weil es ja nicht wie bei, worauf du jetzt anspielst, diese eine Krankenhausserie, die Prämisse sich real angefühlt hat. Ich gehe davon aus, dass das ein Traum von George R. Martin war.
Welche Krankenhausserie?
Es gab doch diese eine krasse, berühmte Krankenhausserie, die in der allerletzten Folge darin geendet ist, dass so ein Kind, was irgendwie Autist ist, und dann zoomt diese komplette Serie aus so einer Schneekugel raus und das Kind guckt da rein. Das ist eine ganz berühmte Krankenhausserie.
Was?
Ich weiß auch gar nicht, was du... Ich kenne die nicht.
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Aber ich habe gedacht, so wie das Ende bei Lost oder so, ist doch auch irgendwie so sinnlos gewesen irgendwie oder so.
Jetzt wird's unverschämt.
Jetzt ist mal abreden. Alle haben sich über das Ende von Lost aufgeregt.
Ja, weil es so unverschämt war. Ich möchte darüber einfach jetzt nicht reden.
Okay, alles klar. Dann, also Frieda, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und vielleicht beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Und Maria, wir beide muggeln uns jetzt nach Hause.
Ja, das ist richtig
und
benutzt.
Und trinkt noch ein Butterbier. Butterbier kommt in der ersten Folge noch gar nicht vor, ist mir aufgefallen. Habe ich die ganze Zeit gewartet, kam nicht.
Hast du gewartet, ja?
Habe ich gewartet. Darauf habe ich auch gewartet.
Wir trinken im August Butterbier in Orlando.
Wir hören uns diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder. Zum zweiten.
Ich glaube, dass wir das montags machen. Montags und mittwochs.
Okay. Aber wir hören uns innerhalb der nächsten 7 Tage wieder.
Ja.
Mit einer zweiten Folge zum zweiten Teil Harry Potter. Bis Ende Dezember werden wir alle Teile mit euch geguckt haben. Und falls ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne auf Twitter unter @wimafwarweg. Und da heißen wir so bei...
Wimaf schon weg war.
Und wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, dann schickt ihr gerne an...
wimaf@poolartists.de. Schreibt aber nicht rein, ich mag kein Harry Potter. weil wir machen es trotzdem weiter.
Ja, genau.
Und ich schreibe euch auch keine E-Mails, ich mag keine Lindenstraße.
Einfach sehr gut, wenn du einfach random E-Mails verschicken würdest an irgendwelche Leute. Mal gucken, was die dazu sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Der große Harry Potter-Monat hier bei WIMAF hat heute offiziell begonnen. Und mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Expelliarmus wurde auch noch nicht gesagt.
Recepto Patronum. Ciao.
Ciao.
Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie Maff. Wiedersehen, Wiedersehen.